Also, nicht erschrecken, es ist Zeit. Wir fangen jetzt an mit dem Vorbereitungskurs Informatik. Erste Vorlesung, Einführung in Linux von der FSI Informatik. Also ich bin von der FSI Informatik. Ich bin auch nur Student. Ja. Ihr könnt mich mit Fragen löchern. Braucht keine Angst vor mir haben. Allgemeines. Zunächst, ihr habt gestern, glaube ich, in aller Ausführlichkeit erklärt bekommen, was die FSI Informatik so tut und was sie ist. Und die von euch, die keine Informatiker sind, werden das für ihre FSI herausgefunden haben. Wie viele von euch sind denn Informatiker? Mal melden. Okay, also fast alle. Okay. Na gut. Ja, dann habt ihr das gestern ja alle schon erlebt. Was wir machen, wisst ihr dann auch schon. Und naja, das Erstsemester-Einführung ist das hier irgendwie Teil davon. Und vor allen Dingen einfach ein Service an euch Studenten, jetzt hier diesen Vortrag zu halten. Deswegen hoffe ich, dass das euch was bringt und Spaß macht. Ist auf jeden Fall nicht irgendwie Pflicht oder so. Gut. Zum Ablauf. Wir haben heute ein straffes Programm vor uns. Wirst du Vorbereitungskurs Informatik? Linux-Kurs? Nee, falsch. Aber ihr könnt gerne auch über Linux lernen. Ja. Also das Programm ist relativ straff, weil die Informatiker um 16 Uhr irgendeine Vorlesung haben. Und wir uns deswegen relativ beeilen müssen. Deswegen ist hier in dem Zeitplan, wenn ihr das anschaut, von 8 Uhr bis 10 Uhr machen wir jetzt hier diese Vorlesung. Das ist natürlich, wir werden nicht die kompletten 2 Stunden brauchen. Wir haben jetzt auch um 15 Uhr erst angefangen. Wir werden ein bisschen früher fertig sein. Dann schaut ihr, dass ihr euch beeilt. Rüber geht ins blaue Hochhaus. Da werden dann Übungen abgehalten. In den Übungen kriegt ihr von uns ein erstelltes Aufgabenblatt und könnt es eigenständig bearbeiten. Und es werden Leute von uns da sein, die dann rumlaufen und einfach da sind, wenn ihr Fragen habt und euch ein bisschen Hilfestellung geben. Und je nachdem, wie schnell ihr da fertig seid, desto mehr Zeit habt ihr zum Essen. Ihr könnt dann zwischen, wenn ihr fertig seid mit der Übung, so 11:30 bis 11:45 essen gehen und kommt dann am besten um 12 beziehungsweise spätestens 11:45 hier wieder her. Und dann gibt es den zweiten Teil von dieser Vorlesung. Und danach kommt nochmal eine Übung. Grundsätzlich, das ist für die Informatiker auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Vorlesung, die ihr in dem Semester habt, also wahrscheinlich die allererste Vorlesung, die ihr habt. Wenn da 8 Uhr steht, wird 7:45 gemeint, ja, die akademische Viertelstunde. Das ist meistens so, es sei denn, jemand meint es explizit anders, dann kriegt ihr das gesagt. Und mit 7:45 ist auch nicht 7:40 gemeint, sondern 7:45. Gut, dann zum Thema. Warum wir hier überhaupt Linux installiert haben und warum wir diesen Linux-Einführungskurs machen. Das hängt damit zusammen, was der Erlanger Informatiker für ein Typ ist. Und da haben wir so ein schönes Bild, ja, das soll ein Theoretiker darstellen, der malt irgendwelche Diagramme an die Tafel und hat eine Brille auf, ist also schlau und belesen. Ja, das ist der Erlanger Informatiker nicht wirklich. Es gibt hier am Department einen Lehrstuhl, der sich mit Theorie beschäftigt und der ist auch relativ gut. Es gibt noch eine Professur, die auch Theorie macht, aber all die anderen Lehrstühle machen das nicht und der Fokus liegt da auch ganz bestimmt nicht drauf. Dann die zweite Variante ist der Typ, der hat eine Krawatte an, das heißt, der kann so ein bisschen Business-Abläufe planen, kennt sich auf der großen Ebene aus, will vielleicht mal ins Management. Das sind wir auch nicht. Ja, es gibt einen Lehrstuhl für Software Engineering hier und auch wieder eine Professur, die sich auch noch in die Richtung wendet. Aber auch das ist wieder nur ein Lehrstuhl von vielen und es gibt hier sicher keinen Fokus auf diesen ein bisschen Krawattenteil der Informatik. Ja. Hat es geklopft gerade? Ja. Und was der Erlanger Informatik in Wirklichkeit ist, ist so jemand. Ja? Keine Krawatte, keine Brille. Das ist ein Spielkind, ein Bastler, der einfach Spaß dran hat, mal was zusammenzubauen, aus Lego vielleicht, ja, was auch was schon zusammengebaut war, wieder auseinanderzunehmen und mal neu zusammenzubauen und zu schauen, was passiert. Und da gerne einfach ein bisschen mit den Dingen rumspielt, rausfinden möchte, was dahinter steckt und ausprobieren möchte. Und so jemand, der mag Linux. Hallo. Linux-Fokus?
Hat eine Weile gedauert, bis ich das
gefunden habe. Okay. So jemand mag Linux. Und zwar, Linux ist ein Betriebssystem wie Windows, wie OS X. Und die Besonderheit an Linux ist, erstens, es ist kostenlos für alle zum Runterladen. Zweitens, es ist nicht nur das Programm selber zum Runterladen oder all die Programme selber, sondern ist auch der Quellcode zum Runterladen kostenlos. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ihr dürft von jedem Programm, das ihr so seht in dem Linux-System und vom Linux-Betriebssystem selber den Quellcode runterladen. Ihr dürft ihn verändern, ihr dürft ihn wieder veröffentlichen, ohne dass ihr irgendwelche Lizenzprobleme kriegt oder so. All das ist erlaubt. Und das ist natürlich genau das, was dieses Kind da möchte. Ja? Wenn irgendwas in dem System mal nicht so geht, wie man sich das vorstellt, oder es gibt was nicht meiner Arbeitsweise entspricht, dann schaue ich mir halt an, wie das gemacht wurde, schauen wir in den Quellcode rein, was hat sich der Entwickler gedacht, als er das gemacht hat, und ändere es vielleicht. Ja? Und wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich geändert habe, dann veröffentliche ich meine eigene Version und andere können das auch benutzen und können wieder sich den Quellcode anschauen. Und so lebt dieses System. Einfach Bastler, Entwickler, die Spaß dran haben, Software zu schreiben oder sich andere Software anzuschauen, die den Quellcode von anderer Software nehmen, verändern, wieder zur Verfügung stellen und dann andere wieder diesen Quellcode nehmen können und weiter damit machen. Wenn ich sage Linux, müssen wir als erstes aber noch ein bisschen Begriffsdefinition machen. Eigentlich, die Petanten unter euch, und wenn ihr ein bisschen danach googelt oder Wikipedia-Artikel lest, dann werdet ihr feststellen, dass mit Linux nicht die komplette Sammlung von Software auf so einem Rechner gemeint ist, sondern nur der Betriebssystemkern. Ein Betriebssystemkern ist grundsätzlich was ganz knapp über der Hardware läuft und dafür zuständig ist, zum Beispiel hier, dass der Display funktioniert und angesprochen werden kann oder dass dieser Beamer angesprochen werden kann, dass mein Presenter hier funktioniert. Der kümmert sich nicht darum, was auf diesem Display ist. Ja? Ich habe hier ein PDF-Betrachtungsprogramm. Der Beamer steuert irgendwie eine Maus und diese Maus wird von was anderem gemanagt als vom Betriebssystemkern. Aber der Betriebssystemkern ist die Schnittstelle, die dafür da ist, diese Schnittstelle überhaupt zu ermöglichen, dass man mit der Hardware reden kann. Also dafür ist die da und das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von Linux. Heutzutage meint man mit Linux aber nicht nur diesen Betriebssystemkern, sondern auch das Ganze, was auf dem Kern aufbaut und dann zu einer Umgebung wird, wie man sie von Windows oder von OS X kennt. Das funktioniert in Schichten. Also wie gesagt, unten dieser Betriebssystemkern Linux hat diesen süßen Tux als Maskottchen, diesen Pinguin. Und darüber gibt es dieses GNU. GNU ist einfach der Name eines Projekts, die sich zur Aufgabe gemacht haben, möglichst komplett so einen Satz von einfachen, kleinen Programmchen, meistens für die Kommandozeile, wie wir es nachher noch lernen werden, zu schreiben, die so für den täglichen Betrieb von so einem Linux-System ganz wichtig sind, die aber, sagen wir mal, wenn sich jetzt meine Oma an den Rechner setzt und das benutzen möchte, dann wird die von diesem GNU-Projekt nicht viel mitkriegen, weil das sind halt Kommandozeilen, Tools, irgendwas, was im Hintergrund läuft und so. Aber die stellen sicher, dass das System läuft. Das hier, der sogenannte X-Server, den werdet ihr hauptsächlich dann kennenlernen, wenn euch jemand vorschlägt, den X-Server zu killen, wenn die grafische Oberfläche nicht mehr geht. Der ist nämlich genau dafür da, irgendwie Fenster auf der grafischen Oberfläche anzuzeigen und dass man da mit der Maus und, klicken kann und Tastatureingaben machen kann. Genau, und wenn der irgendwie mal spinnt, dann muss man den X-Server killen. Das ist also das Einzige, wo ihr davon hören werdet. Und darauf aufgebaut gibt es irgendwie so Bibliotheken, die es ermöglichen, große Programme zu schreiben, die dann auch unter Windows laufen, zum Beispiel Firefox, ja, oder VLC, hat vielleicht schon mal jemand von euch gehört, funktioniert unter Linux auch. Gut, also es gibt viele verschiedene Programme, ja, und eine ganze Reihe von Software, die da zusammenspielt, um so ein Linux-System zu machen. Und das Interessante an dieser Kultur ist, da ist ja keine Firma dahinter, die das jetzt entwickelt, sondern das sind irgendwelche Hobbyleute, die sich, also zumindest früher war das vor allen Dingen noch so, dass das einfach Hobbyisten sind, die sich irgendwann mal an den Rechner gesetzt haben und ein Programm geschrieben. Und dann haben sie es veröffentlicht, also meistens einfach nur den Source Code. Hier, Source Code von meinem Programm, macht damit, was ihr wollt. Und jemand muss diese ganzen Bausteine an Software, die es so im Internet gibt, zusammen pflücken und daraus irgendwas machen, was man leicht installieren kann. Also dafür gibt es diese sogenannten Linux-Distributionen. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Die sind dafür da, dass man zum Beispiel auf denen ihre Webseite gehen kann, dann auf Download klicken, ein CD-Image runterladen, CD brennen, einlegen und irgend so einen Installationsdialog bekommen, und mit dem man dann Linux installieren kann. Und die haben dann meistens auch irgend so eine Art Software Center, wo man Software nachinstallieren kann, so eine Art App Store. Und was die machen, ist eigentlich, wie gesagt, nur diese ganze Software, die eh im Internet irgendwo verfügbar ist, zu nehmen und irgendwie installierbar zu machen auf einem System. Wenn man die Programm für Programm auf die Festplatte kopieren müsste, dann würde man da echt lang nicht fertig. Und weil man sich immer aussuchen kann, wie man es macht, gibt es da verschiedene Distributionen, die alle irgendwas anders machen. Hier im ZIP ist Debian installiert. Das zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass es relativ stabil ist. Also da passieren größere Änderungen nur alle 2 Jahre, und deswegen ist es für so eine Installation mit vielen Rechnern halt leichter zu administrieren, weil nicht so oft was kaputt geht. Für Anfänger ist vielleicht dieses Ubuntu das Bessere. Wenn ihr daheim in Linux installieren wollt, dann könnt ihr mal danach schauen. Hat sich zur Aufgabe gemacht, möglichst leicht für Einsteiger zu sein. Und ich denke, damit kommt ihr problemlos zurecht. Aber auch dieses Debian hier ist nicht so schwierig. Gut, ich habe gesagt, das ist in den ZIP-Pools hier installiert. Die ZIP-Pools habt ihr gestern bei der Campusführung auch wahrscheinlich schon gesehen. Das sind diese Computerräume, wo es Arbeitsrechner gibt und davon ziemlich viele. Auf jedem von diesen ist Linux installiert, auf jedem von diesen könnt ihr euch einloggen. Also ihr könnt irgendwo hingehen, einloggen, fertig. Es gibt Drucker, und im zweiten Stock, im ZIP 2, gibt es auch noch so ein Multifunktionsmonster, was Farbdrucken kann. Die anderen können nur schwarz-weiß. Und auch noch scannen. So, was auch ganz wichtig ist, und das wurde euch gestern wahrscheinlich schon gesagt, und das ist trotzdem wichtig, dass ich es nochmal sage, weil es immer wieder Leute nicht machen: Essen und Trinken ist im ZIP einfach verboten. Wenn ihr im ZIP sitzt und jemand hat Cola über eure Tastatur geschüttet, dann wollt ihr da nicht arbeiten. Ja? Oder wenn jemand irgendwie die Käsereste von der letzten Pizza über die Maus gekippt hat, dann wollt ihr da auch nicht arbeiten. Es ist einfach in so einem Raum, wo viele Leute sind, wo ständig voll ist, kann man nicht essen. Ja? Das wird einfach zu dreckig. Ja? Wie es mit Wasser aussieht, genau. Das ist die einzige Ausnahme. Mineralwasser oder Leitungswasser dürft ihr trinken, weil das macht halt nichts dreckig, sondern nur nass. Aber alles andere, im Speziellen irgendwelche klebrigen Dinge, ja, ist verboten. Und vor allen Dingen, ihr werdet damit sofort gesperrt. Wenn ein ZIP-Admin, und die sind meistens da, ja, die beobachten euch, sitzen unter den Rechnern. Und, ist natürlich nicht so, aber wenn die euch sehen, dann werdet ihr gesperrt, und dann müsst ihr zu denen in die Sprechstunde gehen und sagen: Entschuldigung, tut mir leid, ich will meinen Account bitte wieder. Und das ist nicht schön, ja, also macht das am besten nicht. Ihr könnt euch denken, dass der Herr auf dem Foto auch schon lange nicht mehr studiert hat. Dann, wenn ihr euch da einloggt, habt ihr erstmal so eine Maske, wo ihr euren Nutzernamen und Passwort eingeben könnt. Und links unten in der Ecke von diesem Kästchen ist so ein Rad und dann Window Manager. Da könnt ihr auswählen, welchen Window Manager ihr haben wollt. Dadurch, dass bei Linux jeder sein eigenes Ding machen kann und jeder sein eigenes Programm schreiben kann, jeder ein anderes Programm nehmen, verändern und wieder veröffentlichen, gibt es alles zweimal oder mehrmals. Ja? Man hat immer irgendwie eine Auswahl und der Window Manager ist in dem Fall das, was ihr seht, wenn ihr euch einloggt. Das ist die grafische Oberfläche, ob jetzt die Leiste oben ist oder unten oder ob das alles mehr wie macOS ausschaut oder mehr wie Windows und keine Ahnung was. Das ist Aufgabe des Window Managers. In diesem Fall verwenden wir hier dieses XFCE. Das schaut aus wie eine Mischung zwischen Windows 98 und macOS. Also ist nicht so schön, aber man kann damit arbeiten. Wenn ihr irgendwas wollt, was besser ausschaut, dann klickt euch mal ein bisschen durch diese Liste, die man beim Login hat und probiert was anderes aus. Aber das ist auf jeden Fall nicht kompliziert. Damit kommt jeder zurecht, der schon mal einen Rechner benutzt hat. Da gibt es irgendwie ein Startmenü, da kann man draufklicken und dann Anwendungen starten und so. Das sollte für euch überhaupt kein Problem sein. Es gibt einen Dateimanager, der so ähnlich ist wie der Windows Explorer. Es gibt einen Browser, nämlich den Firefox. Der heißt nicht Firefox, sondern der heißt Eiswiesel, weil das sind irgendwelche Lizenzgründe, die dürfen den Namen nicht nehmen, aber es ist genau das gleiche Programm. Also es ist der Firefox, heißt aber halt Eiswiesel. Man kann es konfigurieren, man kann den Hintergrund rot machen, wenn man möchte und es ist relativ übersichtlich. Ja, hier seht ihr einen Screenshot, jemand hat auf dieses Applications-Menü geklickt und dann kann man hier einen File-Manager öffnen oder einen Mail-Reader oder Webbrowser und es gibt noch Submenüs für allerlei andere Applikationen. Genau. Also wir unter Windows, wir gehen davon aus, ihr könnt das. Ihr kriegt das hin. Ihr wollt Informatik oder irgendwas Ähnliches studieren, deswegen sollte das kein Problem für euch sein. Es ist alles auf Englisch, auch das müsst ihr hinkriegen. In der Informatik ist alles auf Englisch, ja, die ganze Fachliteratur. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, hilft es meistens viel mehr, in Google einen englischen Begriff einzugeben als einen deutschen. Und auch der ZIP-Pool ist per Default auf Englisch, aber das sollte auch nicht so ein großes Problem sein, weil diese paar Begriffe, Applications Menu und Browser, das kriegt ihr auch noch hin. Und in dem Kurs konzentrieren wir uns deswegen auf das, was ihr vielleicht noch nicht kennt, nämlich die Befehlszeile. Ja, wenn es trotzdem Probleme gibt, könnt ihr nachher in den Übungen mal dieses Comic anschauen. So. Das Einzige, was uns jetzt noch am grafischen Bildschirm interessiert, ist, wie komme ich wieder raus? Und zwar, wenn ihr da oben, da werdet ihr euren Namen sehen, Wolfgang Händler ist der Name des Informatik-Hochhauses, Wolfgang Händler Hochhaus. Also da wird euer Name stehen und da könnt ihr draufklicken und dann kriegt ihr dieses Menü mit Lockscreen und Logout. Und zu dem Lockscreen, dann, wenn ihr da draufklickt, wird der Bildschirm schwarz und ihr müsst euer Passwort wieder eingeben, bevor ihr wieder reinkommt und weitermachen könnt. Und das heißt, während der Screen gelockt ist, kann niemand anders diesen Rechner benutzen. Das bringt euch nichts, das ausnutzen zu wollen, weil es funktioniert nicht ewig. Aber das ist gut, wenn ihr zum Beispiel mal kurz raus wollt. Ihr habt euer Essen draußen gelassen, wollt draußen was essen, wollt kurz raus, wollt mal schnell wie jemanden anrufen oder so, lockt euren Screen. Dann kann in der Zwischenzeit niemand anders den Rechner benutzen. Wenn ihr wiederkommt, habt ihr noch eure Arbeit. Es ist auch andersrum ganz wichtig, dass ihr den Screen lockt, also nicht einfach rausgehen, weil dieser Rechnerraum hat irgendwie 150 Leute und einer davon ist vielleicht so ein Kind, wie auf der dritten Folie gezeigt und hat gerade Spaß daran, irgendwas mit eurem Account zu machen und stellt euch im besten Fall den Hintergrund auf rot und im schlechtesten Fall postet ihr irgendwas bei Facebook von eurem Account aus. Also denkt einfach dran zu locken. Selbst wenn ihr wisst, dass die Leute, die gerade im Raum sind, nichts an dem Account machen wollten, weil ihr sie alle kennt, gewöhnt euch an, immer auf dieses Log zu klicken, wenn ihr geht. Ihr werdet es euch selber danken, weil dann vergesst ihr nämlich nicht, wenn ihr irgendwann mal im Stress seid. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ihr länger weggeht, also auch zum Beispiel in die Mittagspause ist ein guter Kandidat für, ich logge mich ganz aus. Ich logge nicht meinen Screen, sondern ich gehe da raus. Die Computerräume sind relativ überbelegt, es wird sehr voll und ihr werdet in den ersten Wochen speziell schwer einen Platz kriegen. Und es ist einfach extrem ärgerlich, wenn jemand, der nie wiederkommt oder erst in einer Stunde oder so, hier den Rechner gelockt hat und sich denkt, und sich freut, dass jetzt da niemand mehr an diesen Rechner kann. Ja? Also macht da wieder Platz für andere. Es ist auch so, dass nach einer halben Stunde oder so auf diesem schwarzen Bildschirm, wo man sein Passwort eingeben kann, so ein Button erscheint, wo andere Leute dann dich ausloggen können. Also da steht dann Logout und jeder kann hingehen und dich ausloggen. Das wird normalerweise aus Höflichkeit nicht gemacht, jemand anderen auszulocken, der da gelockt ist. Aber wenn der Raum sehr voll ist und Plätze gebraucht werden, dann macht man das auch schon mal. Meldest du dich eigentlich oder? Okay, gut. Genau. Und wenn man den Stream 6 Stunden lang gelockt hat, wird man auch einfach automatisch ausgelockt, ohne dass man überhaupt irgendwas tun kann, ja? Oder dass jemand was da geklickt hat. Nach 6 Stunden werdet ihr einfach ausgelockt. Nicht, wenn ihr das System verwendet, aber wenn ihr den Bildschirm gelockt habt. So. Genug rumgeklicke. Wir beschäftigen uns jetzt mit sowas. Und wenn man sich das anschaut, ist das so richtig schön hässlich. Das ist hier schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, keinerlei Grafik, keinerlei Bunt, also vielleicht so ein bisschen grün am Anfang. Sowas kennt man normalerweise entweder, man stellt sich vielleicht vor, wie der Opa vor so einem Riesenrechner sitzt und Dinge auf eine Tastatur eingibt, oder man hat mal einen alten Hackerfilm gesehen, wo Leute in unglaublicher Geschwindigkeit in so ein schwarzes Fenster Text eingegeben haben. Und erstmal kann man sich nicht vorstellen, das effizient zu benutzen. Ja, das ist wirklich nur ein schwarzer Hintergrund und man wird da auch nicht viel mehr sehen. Ja, das ist ein schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift erstmal. Wir behaupten trotzdem, dass das einer der besten Wege ist, diesen Computer zu verwenden, auch heutzutage, wo Grafikkarten immer besser werden und das überhaupt kein Problem wäre, da mehr fancy Zeug auf dem Bildschirm anzuzeigen als diesen weißen Text. Aber wir werden auch sehen, warum. Ja? Ein Beispiel. Wir wollten ein Bild verkleinern. Und ich denke, jeder von euch kriegt das irgendwie hin, so ein Bild aus dem Internet runterzuladen und zu verkleinern. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir haben versucht, das mit möglichst wenig Mausklicks zu schaffen. Ne? Man geht ins Startmenü, man wählt das Grafikprogramm aus. Das ist im Fall von Linux ist das dieser GIMP. Das ist einfach eine Alternative zu Photoshop. Die kann sicher nicht so viel wie Photoshop, aber hat auch genug Features. Kann auf jeden Fall verkleinern. Das heißt, wir haben das geöffnet. Sorry. Könnt ihr bitte entweder in die letzte Reihe gehen oder nicht so laut sein. Danke. Ihr habt das geöffnet, ihr geht auf Datei öffnen, dann klickt ihr euch durch bis zu dem Ordner, wo das Bild drin liegt. Dann wählt ihr die Bilddatei aus, geht auf Öffnen. Dann geht ihr da oben irgendwie, gibt es so ein Image-Menü und klickt auf Skalieren. Dann gebt ihr in dem Dialog, der aufgeht, die richtige Größe ein. Dann muss man da noch vielleicht auf Scale drücken, dann auf Datei speichern oder speichern unter, wenn man es unter einem neuen Namen speichern möchte. Gibt man den Dateinamen ein. Und dann klickt man auf OK und dann ist dieses Bild kleiner. Und jetzt hat man das Problem, vielleicht hat man gerade die Aufgabe bekommen, das für 100 Bilder zu machen. Und dann wird man blöd. Ja? Niemand hat Lust, für 100 Bilder das Einzelne zu öffnen, kleiner zu ziehen oder zu skalieren, zu speichern, das nächste Bild zu öffnen und so weiter. Auf der Kommandozeile ist dieser ganze Ablauf nur dieser eine Befehl. Und ich kann euch sagen, ihr müsst an dem Befehl nicht so viel verändern, damit es auch für 100 Bilder geht. Und da zeigt sich, dass man mit der Kommandozeile oft Aufgaben, die unmöglich erscheinen mit einem grafischen Programm, vor allem wenn man viele Aufgaben, die ähnlich sind, nacheinander machen muss, zum Beispiel 100 Bilder nacheinander verkleinern, dass man die oft einfach viel schneller hinkriegt. Und deswegen lohnt es sich und das funktioniert auch im Kleinen. Das muss jetzt nicht Bildverkleinern sein, das sind viele kleinere Geschichten, die auf der Kommandozeile einfach schneller gehen. Und wenn man sich dann ein bisschen damit eingearbeitet hat und damit auskennt, wird man das auch nutzen können und wird merken, vieles geht auf der Kommandozeile einfach echt schnell. Und man kann da dann mehr Zeit für Essen und Kaffee trinken aufwenden. Ne? In der Zeit, wo die anderen noch 100 Bilder verkleinern. So ein bisschen, wir werden gleich noch sehen, wie das genau funktioniert, aber es gibt hier offensichtlich diesen Befehl namens Convert, Der ist dafür da, irgendwas mit Bildern zu machen. Und dem kann ich dann sagen, minus resize 300. Das bedeutet, skaliere in der Breite auf 300 Pixel. Dann den Namen des Ursprungsbildes und danach den Namen des neuen Bildes. Ihr werdet euch vielleicht denken, dass man das erstmal wissen muss. In so einem grafischen Programm kriegt es wahrscheinlich jeder hin, das Bild zu skalieren. Man muss vielleicht ein bisschen durch die Menüs suchen, wo dieses Skalieren ist, aber man findet es irgendwann raus, wenn man schon mal einen Rechner benutzt hat. Und auf der Kommandozeile, dass es diesen Befehl namens Convert gibt, ist erstmal nicht klar. Ja, das muss man wissen. Dass dieser Befehl namens Convert danach dieses minus resize 300 kriegt, um die Breite auf 300 zu skalieren, das muss man auch erstmal wissen. Ja, das sind so Dinge, die fallen nicht vom Himmel, die sind nicht in irgendeinem Menü zum Anklicken, sondern die muss man einfach auswendig wissen. Und auch, wer sagt denn, dass die Reihenfolge von diesen Bildern das Ursprungsbild und danach das gespeicherte Bild ist, könnte da auch andersrum sein, muss man auch wissen. Es gibt, wie wir auch noch sehen werden im späteren Verlauf, ein paar Möglichkeiten herauszufinden, wie Befehle funktionieren, wenn ihr den Namen kennt, ein paar Möglichkeiten, Befehle zu finden, wenn ihr den Namen nicht kennt, aber eine Funktion sucht, aber dann wird es natürlich auch nicht mehr so viel schneller, wenn ihr vor jedem Befehl suchen müsst, wie das funktioniert. Ein Teil der Effizienz der Kommandozeile kommt sicher daher, dass ihr damit umgeht, das übt und danach die Befehle könnt. Gut, wenn man 300 Bilder zu skalieren hat, lohnt es sich vielleicht zuerst mal rauszufinden, wie das auf der Kommandozeile geht und das dann gleich mal für 300 Bilder zu machen. Aber für den täglichen Bedarf muss man seine Befehle auswendig können. Deswegen, es wird sicher dauern, bis ihr auf der Kommandozeile so effizient seid wie in der grafischen Oberfläche. Ihr müsst es einfach erstmal lernen. Das ist wie immer und wie mit allem. Bevor ihr es nicht gelernt habt, werdet ihr erstmal langsamer sein. Ja, lasst euch davon nicht abschrecken. Es wird schnell, wenn ihr das irgendwann benutzen könnt. Genau. Das war es zur Einführung. Ja?
Was mache ich dann jetzt, wenn ich 100 Bilder verbrennen möchte, aber diese 100 Bilder haben verschiedene Namen, weil damals jetzt eigentlich nur für dieses Knubbel.
Ja.
100 Mal das Knubbel zu verkleinern, das
ist auch nicht. 100 Mal das Knubbel zu verkleinern, das ist schön, aber das bringt nichts, ja. Werden wir später noch sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, Befehle für verschiedene Dateien auszuführen, ja? In dem speziellen Befehl kann man sowas hinschreiben. Moment. For i in. Also das zum Beispiel baut eine kleine Vorschleife, das kennt ihr vielleicht schon aus dem Programmiereinführungskurs, der durch alle Dateien, die irgendwie auf PNG enden geht und dann könnt ihr Convert, Punkt, Punkt, Punkt und dann $i verwenden, um den Namen des Bildes und $i, keine Ahnung, Punkt New oder so für den Namen des neuen Bildes. Also sowas könnt ihr machen. Ja, verstehst du ungefähr, was es tut? Ihr müsst,
so, das heißt, ja. Es sucht alle PNG-Dateien in einem Ordner und konvertiert die dann.
Genau. Geht durch alle PNG-Dateien im Ordner und dann verkleinere eben die, oder ich habe jetzt das Resize 300 gespart, ne? Also verkleinere die und benenne sie mit demselben Namen, aber Punkt New. Ja?
Damit wird man doch alle verkleinern.
Ja?
Nämlich jetzt man hier nicht verkleinern.
Also die eine Möglichkeit ist, du tust einfach alle Dateien, die du verkleinern möchtest, in einen Ordner und machst genau das. Die andere Möglichkeit ist, statt dem Stern hier, der sagt alle, die auf PNG enden, verwendest du ein bisschen feiner abgestimmte Patterns. Man kann also der Shell auch durchaus sagen, alle, die mit A beginnen, alle, die irgendwie einen bestimmten Namen haben. Ja? Wenn die jetzt komplett wahllos heißen, dann ist es trotzdem noch schneller, wenn du die alle einzeln in den Ordner tust und danach einmal diesen Befehl ausführst zum Verkleinern. Aber wir sollten uns nicht zu lange damit aufhalten, wie das jetzt genau geht. Wir werden nämlich später das mit dem Sternchen hier und so, werden wir alles noch sehen. Gut. Jetzt kommen wir dazu, wie wir diese Befehlszeile verwenden auf dem System, das im ZIP installiert ist. Und zwar in dem XFCE, was eben dieser Window Manager ist, von dem ich erzählt habe. Im Applications Menu geht ihr auf Terminal Emulator und dann kriegt ihr so ein Fenster. Das schaut eigentlich genauso aus wie das, der Screenshot, den ich vorhin hatte. Schwarzer Hintergrund, irgendeine Schrift. Hier ist noch wichtig, ihr könnt mal ein bisschen durchs Menü suchen. Es gibt verschiedene Terminals, die alle vielleicht ein bisschen anders aussehen. Das eine hat noch Tabs, das andere hat irgendwie eine Menüleiste da oben. Das halt nicht. Und die werden aber alle das gleiche anzeigen. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen schlecht lesbar, dieses Blau auf Schwarz. Da steht der Name des Rechners, dann so eine Schlange und dann ein Prozent. Das ist völlig egal, das wird bei euch anders sein. Aber das ist der sogenannte Prompt. Den schreibt das Terminal immerhin. Ja? Da steht dann dieser Prompt. Und dann wisst ihr, wenn der Prompt da steht, jetzt kann ich einen Befehl tippen. Und so ein Befehl dauert eventuell. Ja? Es ist 100 Bilder zu verkleinern, geht sicher nicht in einer Millisekunde. Und dann arbeitet er. Und wenn er fertig ist, zeigt er wieder den Prompt an. Dann gibt er da diesen Befehl ein, da wo jetzt dieses grüne Rechteck ist. Und drückt auf Enter. Dann seht ihr, im Moment passiert nichts, weil es erscheint kein Prompt. Wenn er fertig ist, erscheint in der nächsten Zeile wieder ein Prompt und ihr könnt den nächsten Befehl eingeben. Und weil es noch nicht schwierig genug war, gibt es da auch noch eine Unterscheidung. Es gibt die Shell. Das Terminal ist eigentlich nur das Fenster, was ihr so seht. Ja, das Ganze hier ist das Terminal. Das hat irgendwie hier oben so ein Kreuz zum Beenden und man kann es aufmachen, man kann es wieder schließen über dieses Kreuz. Wenn man da mit der Maus rechts reinklickt, wird man irgendein Menü bekommen, wo man Einstellungen verändern kann, die Hintergrundfarbe zum Beispiel oder so. Aber das Programm, was diesen Prompt anzeigt, das wird immer gleich bleiben. Und das ist die sogenannte Shell. Die Shell ist was Primitiveres. Das ist einfach nur ein Programm, was einen Befehl liest, interpretiert, irgendwie ausführt und dann wieder einen Prompt anzeigt. Befehl liest, ausführt, Prompt anzeigt. Befehl liest, ausführt, Prompt anzeigt. Das macht die Shell. Damit es dann auch noch schön ausschaut und irgendwie ihr das verwenden könnt, dafür gibt es dieses Terminal. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt wissen. Es wird auch in einigen Internetartikeln oder so gemixt verwendet. Mal Terminal, mal Shell. Es meint immer das eine oder das andere. Ich werde versuchen, von Shell zu reden im weiteren Verlauf, weil das ist das Wichtige. Das interpretiert eure Befehle. Und jetzt gehen wir mal zum Eingemachten. Schauen wir uns an, wie so ein Befehl funktioniert. Ich habe hier einen Befehl hingeschrieben. Echo. Echo ist ein Befehl. Ja? Wir werden im Verlauf von dem Kurs immer so ein Dollar-Symbol für den Prompt verwenden. Das heißt, diesen Prompt müsst ihr nicht schreiben, der wird für euch dastehen. Und dann könnt ihr tippen, Echo. Echo ist ein Befehl, der genau das, was man ihm gibt, wieder ausspuckt. Die Frage ist, wie gibt man ihm was? Und das funktioniert so. Nach einem Befehl kann man durch ein Leerzeichen getrennt oder auch durch mehrere Leerzeichen getrennt sogenannte Parameter hinschreiben. In dem Fall ist der Parameter foo. Und wie ich gesagt habe, Echo, wenn man ihm einen Parameter namens foo gibt, gibt es aus foo. Ihr werdet dann hier foo sehen, ja, und danach wieder einen Prompt, wo ihr den nächsten Befehl eingeben könnt. Man kann auch mehrere Parameter verwenden. Zum Beispiel echo foo bar. Gibt foo bar aus, alles gut. Man kann auch mehrere Leerzeichen zwischen den Parametern verwenden. Echo, fu, Leerzeichen, 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 bar. Gibt fu, Leerzeichen, bar aus. Schlecht. Ne? Also ich habe ja gesagt, Echo gibt genau das aus, was man ihm gibt. Jetzt gibt es plötzlich viele Leerzeichen zu wenig aus. Warum? Weil die Shell, das, was eure Befehle interpretiert, liest Echo, fu, Leerzeichen, 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 bar und verarbeitet es erstmal. Das schaut sich das erste Wort an und weiß, das ist der Befehl, sucht sich einen Befehl, der Echo heißt. Ein Befehl ist unter Linux einfach nur ein Programm, was irgendwo im Dateisystem liegt. Das heißt, es muss irgendwo ein Programm finden namens Echo. Dann schaut sich den Rest an und sieht foo und sagt, Echo, dein erster Parameter ist foo. Und dann, weil Parameter nun mal unter Linux durch Leerzeichen, eventuell mehrere getrennt werden, überspringt es die ganzen Leerzeichen, sieht es bar und sagt dem Echo, dein zweiter Parameter ist bar. Das heißt, alles, was das Programm Echo bekommt, ist, du hast zwei Parameter, dein erster ist foo, dein zweiter ist bar. Und von den Leerzeichen weiß es nichts mehr. Das Echo ist dann schlau genug, wieder ein Leerzeichen dazwischen zu machen, aber halt nur eins, weil es nicht wissen kann, wie viele am Anfang eingegeben wurden. Okay? Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man Dateien hat, in denen Leerzeichen vorkommen. Unter Windows ist das ziemlich üblich, also zum Beispiel eigene Dateien, ja, ist ein Leerzeichen zwischen eigene und Dateien. Unter Linux macht man das eher nicht, weil wenn man hier einen Befehl hat, der irgendwas mit einer Datei macht, man möchte ihm den Dateinamen geben und gibt eigene Dateien ein, dann wird es von dem Befehl als zwei Parameter interpretiert. Und zum Beispiel dieses Convert von vorhin, das bekommt ja das Bild von vorher und das Bild von nachher. Und wenn man ihm eigene Dateien gibt, ja, dann denkt es halt, das erste Bild ist eigene und das zweite Dateien, anstatt zusammengehängt. Es ist natürlich so, dass es geht, ja, man kann Dateien verwenden, die Leerzeichen haben. Dann muss man hier so Anführungszeichen an den Anfang und ans Ende von dem Teil, den man zusammen haben möchte, schreiben. Und wie ihr seht, bekommt das Echo jetzt als einzigen Parameter, das ist jetzt ein einzelner Parameter, bekommt es foo bar und gibt den wieder aus. Also wenn ihr Dateien mit Leerzeichen habt, einfach Anführungszeichen links und rechts hinschreiben, dann funktioniert es auch. Aber es ist nervig, ihr wollt euch da nicht die ganze Zeit drum kümmern, dass ihr an die richtigen Stellen Anführungszeichen schreibt. Deswegen bemüht euch unter Linux, wenn ihr auf der Kommandozeile arbeiten wollt, möglichst Dateien ohne Leerzeichen anzulegen. Ja? Man verwendet dann meistens irgendwie einen Unterstrich oder einen Bindestrich statt dem Leerzeichen. Das trennt genauso gut, aber man hat nicht das Problem, dass die Shell das als mehrere Parameter ansieht, wenn da ein Leerzeichen drin ist. Okay. Parameter sind nicht das Einzige, was man so einem Befehl geben kann. Es gibt auch noch sogenannte Optionen. Die Optionen schreibt man zwischen dem Befehl und die Parameter. Zum Beispiel, das Echo bekommt eine Option namens minus n. Optionen fangen immer mit minus an. Da gibt es Befehle, die bekommen hunderte von Optionen. Ja. Die könnt ihr dann alle in der Hilfe nachlesen irgendwann. Minus n sagt, Echo, gib nach der Eingabe, die ich dir gebe, keinen abschließenden Zeilenumbruch aus. Also wie als würde es auf Enter drücken. Ja. Und nach dem foo dann kein Zeilenumbruch ausgegeben wird, erscheint der Prompt wieder in der gleichen Zeile wie dieses foo. Das heißt, normalerweise, also die Standardfunktion vom Echo ist, gibt das aus, was man ihm gibt, und danach einen Zeilenumbruch. Und dann kann der Prompt in der neuen Zeile wieder erscheinen. Während hier gibt es diesen Zeilenumbruch halt nicht aus und es steht einfach nur foo da. Und dann der Prompt. Das ist jetzt natürlich nicht besonders sinnvoll. Und ihr werdet eventuell Echo nicht besonders verwenden, ihr werdet auch dieses minus n nicht besonders verwenden, aber es ist sehr einfach, es ist ein Beispiel. Echo ist ein Befehl, der erfüllt irgendeine Funktion und ihr kennt diese Funktion und dann gibt es Parameter, die das irgendwie modifizieren. Bei diesem Convert zum Beispiel, Convert ist dafür da, irgendwas mit Bildern zu machen, Bilder zu verändern, und dann gibt es den Parameter minus resize, der fängt auch wieder mit minus an, kriegt dann noch zusätzlich dieses 300, also minus resize 300, und der sagt dem Convert, hier, deine Aufgabe ist, resize mal. Ja? Also tu nicht irgendwas mit dem Bild machen, sondern resize. Und genauso ist es eigentlich bei allen Befehlen. Die haben, wenn man sie ohne Optionen aufruft, haben die irgendeine Funktion. Wenn man sie mit Optionen aufruft, machen sie ein bisschen was anderes, so ganz leicht. Gut. So viel dazu. Gibt es dazu Fragen? Habt ihr annähernd eine Ahnung, wie so ein Befehl ausschauen muss, weil dann können wir langsam starten und uns anschauen, wie dieses Linux so aufgebaut ist. Das Dateisystem unter Windows, wenn ihr irgendwie auf den Arbeitsplatz klickt, seht ihr viele so Laufwerksbuchstaben, C Doppelpunkt, D Doppelpunkt, die stehen alle für eine Festplatte, eine CD oder einen USB-Stick oder so. Unter Linux ist das nicht so. Da fängt alles erstmal mit einem Verzeichnis an. Es gibt kein C-Doppelpunkt und dann Verzeichnis, sondern alles beginnt erstmal mit einem Schrägstrich. Dieser Schrägstrich, auch genannt Root oder Wurzelverzeichnis, ist eben das unterste Verzeichnis von so einem Verzeichnisbaum in Linux. Und alle anderen Verzeichnisse sind Unterverzeichnisse davon. Hier seht ihr zum Beispiel, ein Unterverzeichnis von diesem Wurzelverzeichnis ist Media und davon wieder ein Unterverzeichnis ist CD-ROM. Und da würde dann beispielsweise der Inhalt von der CD-ROM liegen, während das unter Windows, keine Ahnung, irgendein Laufwerksbuchstabe, Doppelpunkt wäre, wo dieser CD-ROM-Inhalt ist. Und es gibt da viele verschiedene Dinge, Verzeichnisse, die unter diesen Slash liegen, aber die meisten interessieren euch davon nicht. Interessant ist das Home, und zwar unter Home, dann ZIP und dann eine Jahreszahl und dann ein Benutzername. Euer Benutzername liegt euer Heimatverzeichnis. Da sind eure Dateien drin, da kommen wir später noch ein bisschen genauer dazu. Wie ihr seht, gab es hier früher andere Logins, die haben keine Zahlen drin und sind vom Namen des jeweiligen abgeleitet. Wir waren zu faul, die Folien auf jetzige Standards anzupassen, deswegen steht es da noch. Aber wie gesagt, hier ganz wichtig, es gibt nur ein Wurzelverzeichnis. Was auch wichtig ist, man trennt Verzeichnisse unter Linux mit einem Vorwärts-Schrägstrich und nicht mit so einem Rückwärts-Schrägstrich. Also ein Slash statt einem Backslash. Unter Windows ist es ja immer C, Doppelpunkt, Backslash und dann irgendwas. Unter Linux ist es halt Slash, Home, Slash, ZIP, Slash, 2015 und so weiter. Genau. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Unter Windows und manchen Dateisystemen kann man eine Datei ansprechen, indem man den Namen komplett groß schreibt, komplett klein schreibt, den ersten Buchstaben groß schreibt und die anderen klein oder so weiter. Hier ist es nicht so. Hier würde eine Datei, die Groß A heißt, ist eine andere Datei als eine, die kleiner heißt. Gut. Und es gibt viele verschiedene Verzeichnisse unter diesem Slash. Die meisten davon sind nicht wichtig. Was wichtig ist, dieses Media, habe ich gerade schon gesagt, da würde zum Beispiel die CD-ROM eingebunden werden. Das könnt ihr auch machen im ZIP. Das sind jetzt schon die nächsten Befehle, die ihr lernt. Mount kann entweder Slash Media Slash DVD bekommen. Dann mountet es eine DVD oder Slash Media CD, dann mountet es eine CD und die ist dann auch in diesem Verzeichnis zu finden, also der Inhalt von dieser CD. Ja? Einbinden, verfügbar machen. In Windows würdet ihr auf Einhängen klicken, glaube ich. Wenn ihr unter Windows einen Arbeitsplatz geht und dann eine CD irgendwie anzeigen wollt, dann könnt ihr entweder doppelt draufklicken, ja, oder irgendwie Rechtsklick einhängen oder so. Letztendlich, ihr legt die CD ein, in Mount oder in Media DVD ist nichts, ihr gebt diesen Befehl ein, danach ist in Media DVD der Inhalt von der DVD. Okay? Und was auch wichtig ist, wenn ihr jetzt fertig seid und eure DVD nicht mehr braucht und auf diesen Knopf drückt unten am DVD-Laufwerk, um die wiederzukriegen, dann wird es erstmal nicht gehen, weil das Linux denkt, ihr benutzt die noch und wird euch die nicht rausnehmen lassen, bis ihr diesen Befehl eingibt. Umount Media DVD ist das Gegenteil davon, das steht für unmount, gibt es wieder frei, sagt, ich bin jetzt damit fertig und dann kann man es wieder rausnehmen. Ja? Was kann man? Auch interessant, hier hat sich jemand das N gespart, U-Mount. Das ist ein Symptom davon, dass Linux-Entwickler oft einfach stockfaul sind. Derjenige, der das Programm U-Mount geschrieben hat, hat sich halt gedacht, er spart sich dann in Buchstaben und muss dann weniger tippen. Ihr werdet das überall sehen und das ist auch wirklich eine wichtige Eigenschaft, weil dadurch, dass Linux-Entwickler faul sind, versuchen sie einfachere und schnellere Möglichkeiten für irgendwas zu bekommen. Ja? Jemand, der nicht faul, sondern hochmotiviert ist, der verkleinert vielleicht 100 Bilder per Hand. jemand, der faul ist, würde das nie machen und würde sich lieber einen einfacheren Weg suchen. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ihr versuchen solltet, ein bisschen jetzt in den Übungen und auch später im Benutzen mit Linux anzuwenden. Wenn ihr merkt, dass ihr irgendwas immer wieder macht und das langweilig ist und ihr da irgendwie dieselbe Arbeit, die irgendwie lang dauert, immer und immer wieder ausführt, dann schaut mal, googelt vielleicht, schaut nach, vielleicht gibt es da eine Alternative, wo ihr das mit einem Befehl könnt oder so. Genau. Man kann auch USB-Sticks mounten, nicht nur CD-ROMs und DVDs. Das funktioniert mit den Befehlen Mount USB und Umount USB. Das ist ein bisschen anders als das CD-ROM-Mounten. Und auch hier ist es wieder ein Umount und kein Unmount. Was ganz wichtig ist, da gibt es natürlich jetzt bei USB-Sticks kein Laufwerk, wo man irgendwie auf einen Knopf drückt und das Linux kann nicht verhindern, dass ihr den einfach rauszieht. Trotzdem kann es sein, dass wenn ihr zum Beispiel gerade was auf den Stick geschrieben habt, eine Datei drauf kopiert oder so, dass das Kopieren noch nicht fertig war, obwohl vielleicht im Dateimanager angezeigt wurde, ja, Kopieren ist fertig. Trotzdem hat Linux intern da irgendwas gepuffert und ist noch nicht ganz fertig mit dem Schreiben. Und wenn ihr dann den Stick rauszieht, habt ihr halt halbe Daten auf dem Stick und das ist nicht gut. Wenn ihr vorher dieses U-Mount eingibt, dieses U-Mount wird so lange arbeiten, also sprich die Shell wird euch den Prompt erst wieder anzeigen, wenn das U-Mount fertig ist. Und das U-Mount ist erst dann fertig, wenn wirklich alle Daten geschrieben sind und ihr den Stick raustun könnt. Also wenn ihr den Stick nicht mehr verwenden wollt, rausnehmen wollt, bevor ihr ihn rauszieht, U-Mount USB eingeben und warten, bis dieses fertig ist. Wenn es fertig ist, könnt ihr ihn auf jeden Fall sicher rausnehmen. So. Jetzt geht's los mit ein paar interessanten Befehlen. Ja, das vorher war jetzt nur Vorgeplänkel. Übrigens auch noch diese Mount-USB und U-Mount-USB-Geschichte. Das sind Befehle, die von den Zip-Admins selber geschrieben wurden. Die gibt es nur hier. Die werdet ihr auf eurem System nicht finden. Alle anderen Befehle hier könnt ihr daheim auch verwenden. Ja?
Wenn ich daheim noch USB mounten will, gibt es dann über einen
Eventuell geht sowas. Wahrscheinlich geht es nicht. Sehr wahrscheinlich, wenn du Linux daheim installiert hast und einen USB-Stick reinsteckst, wird eh gleich ein Fenster aufgehen mit dem Inhalt. Und dann kannst du ja da auch schauen, wie der Pfad für dieses Verzeichnis ist. Das ist wahrscheinlich dann nicht Media USB, sondern irgendwo anders. Das würde vielleicht gehen, ja. Ich denke nicht, dass es auf Anhieb geht. Und ich kann dir später noch sagen, wie es wirklich geht. Das passt jetzt hier aber nicht rein. Wichtig ist, wenn ihr das googelt, findet ihr es. Und so USB-Sticks mounten daheim könnt ihr ja durchaus auch mal mit der Maus machen oder einfach darauf vertrauen, dass der Dateimanager aufgeht, wenn ihr dann einen USB-Stick reinsteckt. Genau. So, einer der Befehle, die überall auf einem Linux vorhanden sind, pwd. Das steht für Print Working Directory und zeigt wieder, wie faul die Leute sind. Die haben sich gedacht, drei Buchstaben sind kürzer als viele. Und da steht jetzt, das gibt das aktuelle Verzeichnis aus. Im Terminal gibt es wie in so einem Windows-Datei-Explorer immer ein Verzeichnis, wo ihr gerade seid. Im Windows-Explorer klickt ihr irgendwie doppelt auf ein Unterverzeichnis, seht dann den Inhalt von dem Unterverzeichnis und könnt da irgendwas rummachen. Dann klickt ihr auf den Zurück-Button, seid wieder im vorherigen Verzeichnis. Hier ist das ähnlich, da ist man immer in einem Verzeichnis. Man sieht natürlich nicht gleich den Inhalt. Wir werden dann später noch sehen, wie man sich anschauen kann, welche Dateien existieren. Aber implizit seid ihr immer in irgendeinem Verzeichnis. Und welches Verzeichnis das gerade ist, könnt ihr eben mit pwd anschauen. Wenn ihr ein Terminal aufmacht, wird es auf jeden Fall am Anfang euer Home-Verzeichnis, euer Heimatverzeichnis sein. Wie gesagt, 2005 war das eben home-zip 2005 und dann der Benutzername von dem Christoph hier. Und bei euch wird es halt home-zip 2015 euer Benutzername sein. Und von da aus könnt ihr jetzt woanders hingehen. Zum Beispiel klicken auf einen Unterordner. In diesen Unterordner wechseln. In Windows ist bei uns CD Name des Unterordners. Also wir sind in diesem Verzeichnis. Es gibt ein Verzeichnis namens Vorkurs, ein Unterverzeichnis. Wir wollen da rein. Dann schreiben wir CD Vorkurs. Dann klicken auf den Zurückknopf im Windows Explorer. Wir wollen wieder ein Verzeichnis weiter hoch. CD Punkt Punkt. Das ist ein bisschen Magic, dass das jetzt Punkt Punkt heißt. Werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber das muss man sich halt einfach merken. CD Punkt Punkt geht ein Verzeichnis weiter hoch. Ja, also von dem Vorkurs in sein Elternverzeichnis hier. Und das könnt ihr natürlich jetzt auch weitermachen. Ne? Also CD, Punkt, Punkt, CD, Punkt, Punkt und so kommt er immer weiter raus. Ja?
Windows ist es genau andersrum. Bei Windows, wenn man CD eingibt,
Also, Moment, wenn man CD eingibt und den Unterordner, springt man zum Unterordner?
Ja, zum Beispiel.
Ja, das ist doch hier auch so. Ja?
Naja, hier sagen Sie doch, dass man ins übergeordnete Verzeichnis springt. Dagegen, wenn ich bei Windows CD eingebe und danach dann springe ich zum Unterordner.
Ja, ist ja auch so. Wenn du CD eingibst und dann den Namen des Unterordners, dann springt er zum Unterordner.
So,
nur mit nur mit diesen. Nur mit diesem Punkt, Punkt springt er zum übergeordneten Ordner.
Ach so.
Ja. Übrigens, weil du gerade...
Punkt, Punkt springt
für den Ordner. Nee, nee. Also Punkt, Punkt springt nach eins nach oben. Weil du gerade sie zu mir gesagt hast, ich bin Student, ja, ihr könnt mich duzen. Genau, also Punkt, Punkt steht für den drüber geordneten Ordner. Hier gibt es auch noch eine Spezialvariante, nämlich CD Punkt. Das springt in den gleichen Ordner, wo ihr schon seid. Das ist irgendwie sinnlos, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es vielleicht andere Befehle gibt, bei denen das sinnvoller ist. Gleich. Zum Beispiel, verschiebe eine Datei von ganz woanders in das Verzeichnis, wo ich gerade bin oder so. Und da könnt ihr immer Punkt verwenden für das, wo ich gerade bin. So, du da hinten hast dich zuerst. Ja? Was passiert, wenn es einen Unterordner gibt, der Punkt Punkt heißt? Wenn wir gleich noch drauf kommen, es gibt einen Unterordner, der Punkt Punkt heißt und der ist einfach nur ein Link auf den vorherigen Ordner. Also das ist gar nicht so viel Magie, wie es ausschaut, sondern es gibt in jedem Verzeichnis einen Ordner namens Punkt Punkt. Okay? Du kannst nicht noch einen anlegen, weil den gibt es ja schon. Und du kannst ihn auch nicht löschen. Ja?
Kann ich damit auch einfach CD und dann einfach den Namen von dem Ordner, wo ich ihn
mitschreibe? Ob du auch CD oder den Namen von dem Ordner, wo man hin will, schreiben kann? Ja, aber wie adressierst du den? Also wenn du jetzt zum Beispiel eins weiter hoch willst, dann heißt dieser Ordner ja /home/zip/2005 und das geht natürlich. Aber es ist länger als CD. Das schauen wir uns jetzt nämlich an. Wenn man, angenommen wir wollen da runter, dann gibt es die eine Variante. Wir hangeln uns mit Punkt, Punkt ganz nach außen durch und gehen dann wieder rein. Ja, also wir müssten... mit Punkt, Punkt, einmal zum 2005, dann zum ZIP, dann zum Home, dann hier raus. Wenn ich hier weiter Punkt, Punkt eingebe, passiert nichts mehr, weil ich kann ja nicht mehr hoch, dann bleibe ich im Wurzelverzeichnis. Und dann wieder runter. Ne? Hier bin ich fertig mit Punkt, Punkt, dann wieder Preu, ZIP, Temp und dann wieder Name von dem Benutzername. Ja, also das kannst du eingeben und es funktioniert. Genau. Aber es ist halt nervig, weil man weiß ja, wie dieser Ordner heißt. Sonst könnte man hier nicht preu-zip-temp-sicher-h eingeben. Es ist einfach nur überflüssig, hier erstmal sich raushangeln zu müssen. Und das ist ja auch das, was er gerade gemeint hat. Kann man nicht einfach den Namen von dem Ordner eingeben? Ja, kann man, indem man das Ganze mit einem Schrägstrich anfangen lässt. Das könnt ihr euch merken. CD, Dateiname, der mit einem Schrägstrich anfängt, bedeutet immer, fang von ganz außen an und gehe dann runter. Dateiname, der nicht mit einem Schrägstrich anfängt, egal was anderes, ja, ein Punkt oder ein Buchstabe, bedeutet immer, geh vom aktuellen Verzeichnis aus. Also wenn ich CD Vorkurs schreibe, gehe ich vom aktuellen Verzeichnis in den Unterordner Vorkurs. Wenn ich CD / Vorkurs schreibe, würde das meinen, gehe in ein Verzeichnis Vorkurs, was hier direkt unter dem Wurzelverzeichnis liegt. Okay? Also wenn man sich irgendwie in der Nähe des aktuellen Verzeichnisses bewegen will, dann ist es oft gut, halt relativ vom aktuellen Verzeichnis aus zu adressieren. Wenn man wo ganz woanders hin will, ist es oft gut, einen Schrägstrich zu schreiben und einfach den kompletten Namen einzugeben. Hier noch ein paar Beispiele. CD-Bin, klar, hat keinen Slash, wechselt in ein Unterverzeichnis von dem aktuellen Verzeichnis namens Bin. CD-Slash-Bin hat einen Slash, wechselt also in ein Unterverzeichnis vom Wurzelverzeichnis namens Bin, ganz außen. Ja. CD-Punkt-Punkt wechselt ins vorherige Verzeichnis, also ins Elternverzeichnis. CD Punkt Punkt und dann noch irgendwas, hier Testi, wechselt ein Verzeichnis raus und dann wieder ein Verzeichnis rein. Also angenommen, wir sind gerade hier irgendwie in diesem Sicherhaar und es gibt noch ein Unterverzeichnis namens Testi und wir geben ein cd.testi, dann würden wir hier landen, ne? in diesem Testi. Oder von hier aus, von 2005, wenn wir nach 2013 wollen, können wir cd.punkt/2013 schreiben. Es gibt noch zwei Spezialvarianten. Das erste ist CD einfach ohne Argumente eingeben, ohne Parameter. Dann wechselt es immer ins Home-Verzeichnis. Das heißt, egal wo ihr seid, ihr kommt echt schnell wieder ins Home-Verzeichnis zurück, indem ihr einfach nur CD-Enter eingibt. CD-Minus ist auch noch spezial, wechselt in das zuletzt besuchte Verzeichnis. Also angenommen, ihr seid in irgendeinem Verzeichnis, so in Preu, ZipTemp, irgendwo, dann gebt ihr CD ein, wechselt damit ins Home-Verzeichnis. Wenn ihr dann CD-Minus eingibt, wechselt ihr zurück in das vorherige Verzeichnis, wo ihr gerade wart, nämlich dieses Preu, ZipTemp, irgendwas. Und wenn ihr dann wieder CD-Minus eingibt, wechselt ihr wieder zurück ins Home-Verzeichnis und so weiter. Man kann damit also immer zwischen den letzten beiden Verzeichnissen springen, wo man gerade war. Ist auch manchmal ganz sinnvoll. So, ich habe jetzt viel von Home-Verzeichnis und von ZipTemp geredet. Jetzt dazu ein bisschen bessere Erklärung. Also unter HomeZip 2015, euer Login-Name, befindet sich euer Home-Verzeichnis. In dem Home-Verzeichnis liegen erstens eure ganzen Konfigurationen, wenn ihr irgendwas an Programmeinstellungen ändert, euren Hintergrund ändert, irgendwas macht, im Firefox irgendwelche Passwörter speichert oder Lesezeichen macht, alles im Home-Verzeichnis. Eure Abgaben oder Dateien, die ihr runterladet und die ihr da anlegt, alles im Home-Verzeichnis. Das ist euer Bereich, da dürft ihr euch austoben und weil ihr euch da austoben dürft, gibt es eine Grenze von 500 Megabyte. Ihr könnt da also mit Sicherheit eure Vorlesungsfolien mit reinlegen, ihr könnt da mit Sicherheit eure Abgaben für AOD oder so mit reinlegen. Da wird der Firefox eure Lesezeichen speichern und alles schön und gut. Werdet ihr wahrscheinlich nicht über die 500 Megabyte kommen, aber wenn ihr anfangt, eure Filmsammlung da reinzulegen, wird es schnell voll. Der Grund, warum das 500 Megabyte hat, ist, es gibt tägliche Backups von diesem Home-Verzeichnis, damit nicht irgendwann mal jemand seine Abgaben verliert. Die Zip-Admins backuppen das wirklich jeden Tag. Und wenn man da mehrere Backups pro Tag oder halt für jeden Tag ein Backup vorhalten muss und das aktuelle Verzeichnis, was es ja auch noch gibt, dann wird das halt dann doch langsam groß, weil dann hat man halt nicht pro Benutzer einmal 500 Megabyte, sondern dreimal oder so. Falls ihr doch größere Dateien habt, gibt es deswegen eine Alternative. Unter Preu, ZipTemp und dann euer Login-Name, da habt ihr mehr, ein paar Gigabyte Platz. Da könnt ihr dann zum Beispiel ein paar Musikalben hinlegen oder so, die ihr im ZIP hören wollt oder einfach irgendwas Größeres. Das wird aber nicht gebackupt. Ja? Die Musik habt ihr eh noch irgendwo anders. Das ist nicht wichtig, wenn die verloren geht, wenn der Computer crasht oder irgendwas passiert oder ihr die aus Versehen löscht. Ist egal, tut ihr halt wieder drauf. Da sollten die wichtigen Daten liegen. Also zum Beispiel eure Abgaben. Und wenn ihr doch mal irgendwas verliert, weil ihr was gelöscht habt oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, dann könnt ihr zu den ZIP-Admins gehen und sagt, ihr hättet gerne das Backup von gestern, da war noch alles gut und kriegt eure Dateien dann wieder. Was eventuell manchmal ein bisschen verwirrend ist, ist, wenn man LS, werdet ihr gleich noch sehen, also wenn man sich anschaut, welche Dateien in diesem Slash Preu sind, dann wird man eventuell kein ZipTemp finden, obwohl doch da ein Unterverzeichnis namens ZipTemp existieren müsste. Das liegt daran, dass das erst gemountet, also verfügbar gemacht wird, wenn man reingeht. Das ist ein bisschen eine seltsame Reihenfolge, aber wenn ihr CD Preu ZipTemp schreibt, dann existiert plötzlich dieses Unterverzeichnis ZipTemp in Preu. Lasst euch also nicht verwirren, wenn es das erstmal nicht gibt. Geht einfach rein oder schaut euch es im Dateimanager an. Ab dann gibt es das. Ja? Da war eine Frage?
Über welchen Zeitraum wird da gesichert? Nur einen Tag oder länger?
Ich weiß nicht. Also die Frage war, über welchen Zeitraum gesichert wird. Einen Tag oder länger? Ich glaube, sie halten ein paar Tage vor, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bis zu einer Woche. Ja? Es wird jeden Tag ein Backup gemacht und wenn du zu lange nicht da warst, hast du Pech gehabt. weil die nicht wissen können, dass du nicht da warst. Ja? Okay, also das ist, naja, es ist sicher nicht die zu 100% verlässliche Art und Weise, eure Abgaben nicht zu verlieren. Ihr solltet vielleicht trotzdem aufpassen, nicht wild irgendwas zu löschen. Aber falls doch mal was schief geht, ist das halt trotzdem schon mal wenigstens da. Ja? Naja, kommt drauf an, was unterscheidet eine Festplatte von einem USB-Stick. Wenn ihr die über USB anschließen könnt und da ein NTFS oder ein FAT-Dateisystem drauf ist, dann würde es gehen. Irgendwas anderes würde nicht gehen. Aber naja, die 500 MB, die in eurem Homeverzeichnis liegen, ein großer Teil davon werden ja auch irgendwelche Daten sein, die ihr gar nicht braucht, irgendwelche Browser-Caches oder so. Kriegt ihr auch übers Netz locker weg. Ja? Also die Uni hat echt schnelles Netz. Ich würde euch empfehlen, das irgendwie irgendwie zu verteilen zwischen eurem Home-Rechner und der Uni. Keine Ahnung, Dropbox ist eine einfache Alternative, eine Source-Verwaltung ist eine andere. Dann habt ihr das halt nicht nur in der Uni, sondern auch daheim. Aber ja, keine Ahnung, wenn du einen großen USB-Stick mitbringst, dann geht das schon, ja? Ja. Ja, also du darfst halt nicht irgendwie im Rechner rum SATA-Kabel schrauben, aber ein USB mit dem richtigen Dateisystem darfst du anschließen. Ja. Ja. Okay, gibt es noch Fragen zu Home-Verzeichnis oder ZipTemp-Verzeichnis? Wie gesagt, merkt euch, da arbeitet ihr immer, da ist eigentlich alles gut. Und wenn ihr zu große Dateien habt, könnt ihr sie da hinlegen. Was passiert, wenn ihr zu große Dateien habt? Dann erscheint beim Login so ein Fenster, was euch einfach sagt, ihr seid über dem Quota, ihr solltet jetzt was löschen, ansonsten irgendwann ist halt dann euer Account gesperrt, wenn ihr das zu lange nicht macht. Wenn jetzt sowas passiert, ihr loggt euch ein und es steht da, ihr seid über dem Quota, macht mal was, ihr kriegt auch eine Mail wahrscheinlich, wenn das passiert, dann wisst ihr eventuell gar nicht, was ihr gemacht habt, weil ihr habt doch gar keine großen Dateien in dem Verzeichnis und dass der Firefox einen Gigabyte großen Cache angelegt hat, das kann man ja nicht merken. Aber dafür gibt es dieses Programm namens Baobab. Das hat einen lustigen Namen und das zeigt euch an, wo große Dateien liegen. Also zum Beispiel wurde hier mit etc geöffnet. Das zeigt dann an, wie groß die Unterverzeichnisse in etc sind und hat hier auf der rechten Seite noch so ein bisschen eine Grafik, die euch dann zeigt, was groß ist, was weniger groß ist. Und wenn ihr das einfach so startet, dann zeigt euch euer Home-Verzeichnis an und würde euch da in dieser Grafik also schon relativ übersichtlich darstellen, wo die großen Dateien sind und die ihr vielleicht löschen solltet, wenn ihr zu viel verbraucht habt. Was hier auch ganz interessant ist, dieses Baobab ist ein grafisches Programm mit Menüs und wo man klicken kann und alles. Trotzdem wurde es hier über die Konsole gestartet, also über die Shell. Und das zeigt, dass eigentlich alles eins ist unter Linux. Das alles ist ein Programm und man kann Echo genauso starten wie den Firefox oder dieses Baobab. Man kann auch unter Linux allen Programmen eigentlich fast irgendwelche Parameter übergeben, also auch grafischen Programmen. Hier zum Beispiel das Baobab bekommt /etc und zeigt dann halt den Inhalt von /etc an. Dem Firefox kann man auch irgendeine URL eingeben, als Argument übergeben, dann zeigt es diese URL an. Man ist also nicht auf der Konsole nicht auf Anwendungen beschränkt, die nur Text ausgeben, aber man arbeitet auf der Konsole meistens mit Programmen, die nur Text ausgeben. Ja, wie gesagt, aber das geht eigentlich auch. So, natürlich geht das gleiche auf der Konsole auch. DU steht für Disk Usage, kann man verwenden, um zum Beispiel den Speicherplatz des aktuellen Ordners anzuzeigen. Wenn man das so ohne Argumente eingibt, dann gibt es rekursiv für alle Unterordner und für den aktuellen Ordner die Größe in Blöcken aus. Blöcke ist, das ist einfach so ein paar, eine Anzahl von Bytes und das wird euch überhaupt nichts sagen und das sagt den meisten Menschen nichts. Deswegen gibt es noch ein Flag -H, das steht für Human Readable. Wenn man das mit angibt, dann gibt dieses DU die Größe halt auch in Megabyte und Gigabyte und so aus. Und auch wieder rekursiv und so. Und wenn man noch dieses Minus S angibt, dann gibt es nur die Größe des aktuellen Ordners inklusive aller Unterordner und so aus, aber halt nur eine Zeile mit der Größe und nicht für alles einzeln die Größe. Ja, Aber dieses Baobab ist eigentlich auch sehr schön übersichtlich, kann man verwenden. Genau. Dann sind wir, du kannst die Folien übrigens auch runterladen, ne? Also, was du möchtest, ja, ich tue es nochmal her. Dann sind wir mit dem ganzen Verzeichnis herumklettern erstmal fertig. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, das war jetzt schon relativ viel. Okay. Ja, du?
Ich habe das mit
dem
CD-Bin
umgezogen. Mit CD? Da war dieses Beispiel, oder was? Okay. Also, du bist in einem Verzeichnis, wo ein Unterverzeichnis namens Bin existiert. Du gehst in dieses Unterverzeichnis namens Bin mit CD-Bin. Oder halt eben ein Verzeichnis unter dem Wurzelverzeichnis namens Bin mit slash Bin. Okay? Dann habe ich jetzt gesagt, ihr könnt euch diese Verzeichnisse wechseln mit CD, das ist schön und gut, aber im Windows Explorer seht ihr auch gleich, welche Dateien da drin sind in dem Verzeichnis. Das seht ihr auf der Konsole mit LS. LS steht für List Files, listet den Inhalt von dem Verzeichnis auf. Wenn ihr LS einfach so eingibt, dann gibt es die Dateinamen aus. Einfach nur so, ohne irgendwas weiteres. Das heißt, wenn da eine Datei namens A drin ist und eine Datei namens B, dann gibt es halt A Abstand B aus. Ja? Und wenn die Zeile zu Ende ist, dann macht es in der nächsten Zeile weiter. Und es gibt einfach so einen Block mit Dateinamen aus. Das ist oft nützlich, wenn man einfach nur schauen will, was ist da. Aber man sieht natürlich irgendwie keine besonderen Informationen, wie wem gehört die Datei, welche Rechte habe ich und ähnliches. Solche Metainformationen gibt ls-l aus. Zum Beispiel eben, wann wurde die Datei modifiziert, wie groß ist sie, welche Rechte, schreibbar, lesbar und so. LS-Verzeichnis gibt normalerweise den Inhalt von einem Verzeichnis aus. Also wenn man das so hinschreibt, LS-Verzeichnis, dann muss im aktuellen Verzeichnis ein Unterverzeichnis namens Verzeichnis existieren und es würde dessen Inhalt ausgeben. Wenn man aber das Verzeichnis selber sehen will, ja, nicht den Inhalt, sondern das Verzeichnis selber, wenn man es zum Beispiel mit der -L-Option kombinieren möchte, um die Rechte anzuschauen, dann kann man das minus D auch noch machen, also ls minus, minus L minus D Verzeichnis, gibt dann die Rechte von diesem Verzeichnis aus, das man angegeben hat. Also da wird man einfach durchprobieren, besser geht ein bisschen mit CD rum, tippt ls, schaut, was in dem aktuellen Verzeichnis ist. Und vor allen Dingen tippt oft ls. Ja, ich sehe im Unix-Kurs immer Leute, die versuchen mit CD in ein Verzeichnis zu gehen und dann kommt da ein Fehler. Verzeichnis existiert nicht und dann probieren sie es nochmal. Und das wird natürlich nicht plötzlich trotzdem existieren, wenn es vorher nicht existiert hat. Schaut einfach, bevor ihr irgendwas macht mit ls, welche Dateien gibt es im aktuellen Verzeichnis, was kann ich überhaupt tun. Es gibt unter Linux auch ein Konzept von versteckten Dateien. Unter Windows kann man da irgendwie mit rechter Mausklick Eigenschaften klicken und dann irgendwo so ein Häkchen setzen, dass die Datei versteckt ist. Das funktioniert unter Linux deutlich einfacher. Versteckte Dateien sind einfach Dateien, die mit einem Punkt beginnen. LS zeigt Dateien, die mit einem Punkt beginnen, normalerweise nicht an. Da seht ihr auch, warum dieser Punkt-Punkt-Trick eine gute Idee ist, weil die beginnen mit einem Punkt. Das heißt, wenn man LS eingibt, sieht man diese Spezialverzeichnisse namens Punkt und Punkt-Punkt erstmal nicht. Wenn man dann LS-A eingibt, sieht man sie. Und da, wenn ihr euch erinnert, Punkt stand für das aktuelle Verzeichnis. Das, also wenn man CD Punkt tippt, kommt man wieder da raus, wo man gerade war. Und Punkt Punkt steht das für das Elternverzeichnis. Wenn man CD Punkt Punkt tippt, kommt man eins hoch. Und dann gibt es hier noch so ein anderes Verzeichnis, was einen Punkt vorne dran hat und versteckt hat. Das, die Bash History ist zum Beispiel eine Datei, wo eure ganzen Befehle gespeichert werden. Also wenn ihr auf der Kommandozeile irgendwann mal ein Passwort tippt, weil ihr das falsche Fenster ausgewählt habt, dann wird das schön in dieser Datei gespeichert. Könnt ihr mal reinschauen. Aber es ist ganz nützlich, um Befehle, die man schon mal getippt hat, wieder holen zu können. Das ist auch ein gutes Beispiel für Dateien unter Linux. Es wird unglaublich viele, wenn ihr in euer Home-Verzeichnis geht, nachdem ihr mal ein bisschen mit dem System gearbeitet habt und ls-a eingibt, dann werdet ihr echt viele Sachen sehen. Ja, da gibt es Verzeichnisse und Dateien, von denen ihr nichts wisst. Das sind einfach Dateien, die irgendwelche Programme angelegt haben, die sie halt brauchen für ihre Funktionen, die sie ausfüllen. Und Damit ihr normalerweise nicht von diesen Dateien gestört werdet, machen die die halt versteckt. Also lassen sie mit einem Punkt beginnen. Und dann sieht man die normalerweise nicht, wenn man mit dem Linux so interagiert. Aber wenn man mal was damit machen will, dann gibt es dieses ls-a, um zu schauen, was alles da ist. Genau. So. Fertig mit dem Verzeichniszeug. Wenn ihr euch das jetzt überlegt, in einem Ordner klicken im Explorer geht mit einem Doppelklick. Ja, einfach Explorer finden, Ordner finden, Doppelklicken. CD-Name des Ordners eingeben dauert länger. Sicher, ja? Selbst wenn ihr schnell tippen könnt und bei langen Verzeichnisnamen erst recht. LS eingeben, mühsam schauen, was da ist, dann also einen Namen sehen, abtippen, um irgendwas damit zu machen, einen weiteren Befehl eingeben, den Befehl auch noch wissen, das dauert alles. Warum machen wir das eigentlich? Ich habe doch gerade erzählt, dass es so toll schnell ist, auf der Konsole zu arbeiten. Das ist der Teil, der jetzt kommt. Wir werden nicht mal jeden Buchstaben einzeln tippen. Wir werden die Shell und das Terminal für uns Dinge machen lassen, die wir nicht mehr machen brauchen. Und damit wird man dann schon langsam ein Stück schneller. Erstens, ganz wichtig, ja, wenn ihr euch eine neue Tastatur kauft und Linux-Benutzer seid, ist die erste Taste, die abgenutzt sein sollte, die Tab-Taste. Tab vervollständigt den aktuellen Parameter oder Befehl. Ihr könnt fast überall auf der Kommandozeile einfach Tab drücken und hoffen, dass irgendwas Sinnvolles passiert. Also zum Beispiel, hier hat jemand ls getippt, das gibt also im aktuellen Verzeichnis die Dateien Desktop und Folienfokus 2015 Tag 1.pdf. Ja? Wenn ich das abtippe, bin ich mit dem Studium fertig. Stattdessen, also File ist einfach nur ein Befehl, der ein bisschen Informationen über eine Datei ausgibt, hier zum Beispiel, dass es ein PDF ist. Ich möchte File benutzen und dem als Argument dieser Datei übergeben. Ich tippe fo tab und die Shell schreibt mir das hin. Ich muss das nicht alles abtippen, ich habe FO-Tab gedrückt und es steht schon da. Ja?
Wenn ich das dann noch eine Datei gäbe, Folien, Unterstrich Fokus und das alles und dann Tag 2 ja. Heißen, dann müsste man dann das alles komplett eingeben?
Nee.
Also
die Frage war, was passiert, wenn Dateien gleich sind bis zu einem bestimmten Punkt? Werden wir gleich dazu kommen, man muss so wenig wie möglich eingeben. Wichtig ist, da hat jemand zu viel getippt, war zu motiviert, hat hier FO getippt, obwohl eigentlich F schon eindeutig gewesen wäre. Wenn man hier F-Tab drückt, das bekommt man auch schon, was man möchte. Außerdem hat jemand File gedrückt, man hätte auch vielleicht FI, damit es eindeutig wird, Tab drücken können und dann steht File da. Und dann F-Tab. Also da müsst ihr euch dran gewöhnen, einfach so oft wie möglich. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie viel vom Dateinamen man tippen muss, damit es eindeutig ist, dann Tab drücken und dann steht alles da. Jetzt zu der Frage, was passiert? Wir haben hier Dateien, die gleich heißen. Folienfokus 2015 Tag 1 und Folienfokus 2015 Tag 2. File ftab vervollständigt jetzt alles, was es vervollständigen kann. Es weiß nämlich, okay, diese Vortragsdinger da, die kann es nicht sein, weil die beginnen mit einem V. Aber das hier, die beiden beginnen mit einem F und die haben danach alle die gleichen Buchstaben bis hier dem G. Also vervollständigt es bis zum G. Dann kann ich entweder jetzt irgendwie einen Buchstaben schreiben, der es eindeutig macht und dann wieder Tab drücken. Oder ich drücke erstmal Tab, Tab, um zu schauen, was es überhaupt gibt an Möglichkeiten noch. Wenn ich Tab, Tab drücke, also Tab hier wird nichts weiter vervollständigen, weil ab jetzt gibt es eine Unterscheidung in den beiden Möglichkeiten. Tab, Tab zeigt mir aber an, welche Möglichkeiten es gibt. Also das listet mir hier nochmal den Tag 1 und den Tag 2 auf. Und dann drücke ich, also weiß nicht, was derjenige getippt hat hier, aber ich würde jetzt hier eine 2 eingeben und wieder Tab drücken. Und dann stünde auch noch das .pdf danach wieder da. Ja? Also immer so viel schreiben, wie nötig ist, dann Tab drücken und der Rest wird vervollständigt. Und wenn es mal nicht eindeutig ist, dann wird die Shell nicht vervollständigen, dann könnt ihr Tab, Tab drücken und sehen, welche Optionen noch möglich sind. Okay. Auch wichtig, wenn ihr das mit Tab gelernt habt, ist es trotzdem noch zu langsam, einen Befehl, den ihr schon mal eingegeben habt, wieder einzugeben. Es kommt oft vor, dass ihr irgendwie einen ähnlichen Befehl ein paar Mal ausführt, aber ein bisschen was dran ändert. Dann ist die beste Möglichkeit, mit den Cursor-Tasten, also Pfeil hoch, Pfeil runter, könnt ihr durch die History blättern von der Shell. Ja? Also ihr habt einen Befehl eingegeben und dann gebt ihr vielleicht 5 weitere Befehle ein und wollt jetzt wieder diesen ersten Befehl eingeben. Dann drückt ihr einfach 5-mal auf Pfeil nach oben und jedes Mal, wenn ihr auf Pfeil nach oben drückt, schreibt euch die Shell den vorherigen Befehl komplett hin und wenn ihr es 5-mal gedrückt habt, steht der Befehl da, den ihr haben wollt. Eine weitere Möglichkeit ist, Ausrufezeichen-Befehl einzugeben. Das führt einfach direkt den letzten Befehl in der History aus, der mit Pfeil angefangen hat. Also wenn man Pfeil irgendwas eingegeben hat und dann ein paar andere Befehle, die nicht Pfeil sind, eingibt und dann Ausrufezeichen Pfeil schreibt, dann führt das automatisch den letzten Befehl aus, der mit Pfeil angefangen hat, nämlich den. Ich habe das 2-mal in meinem Leben verwendet, dieses Ausrufezeichen. Und zwar einmal, wo ich rausgefunden habe, dass es existiert. Dann habe ich es ausprobiert. Dann habe ich vergessen, dass es existiert. Dann habe ich wieder rausgefunden, dass es existiert. Dann habe ich es ausprobiert. Mittlerweile weiß ich, dass ich es kaum brauche, weil es eine schönere Möglichkeit gibt, um einen Befehl, der irgendwie mit was angefangen hatte oder so, wiederzubekommen. Da gibt es nämlich, wenn man Steuerung R in der Konsole tippt, dann gibt es so einen Reverse iSearch Modus. Das wird dann dastehen. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel Steuerung R tipp, ja, okay, bei meiner Stelle steht da jetzt Book iSearch, das ist das gleiche. Das steht einfach für Backwards oder Reverse Interactive Search. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ich tippe hier Hallo, dann das ein paar Mal oder so und dann gebe ich Steuerung R Hallo ein oder einfach nur Hallo, ja, dann seht ihr, dass er schon gemerkt hat, dass der nächste Befehl, der irgendwo H hatte, dieses Echo Hallo war und schreibt den hin. Also ihr könnt da einfach interaktiv in der History rückwärts suchen, um einen Befehl zu finden, der irgendwelche Wörter enthalten hat. Wenn ihr den jetzt ausführen wollt, könnt ihr entweder gleich auf Enter drücken oder ihr verwendet die Pfeiltasten, um hier einfach mit dem Cursor ans Ende zu gehen. Dann könnt ihr noch was hinschreiben, was anderes oder so und den Befehl noch modifizieren. Genau. Manchmal verwenden wir auch die Maus. Ja? Also eigentlich mögen wir die Tastatur lieber, aber manchmal verwenden wir die Maus. Und ganz gut eignet sie sich, um Text zu kopieren, zu markieren, zu kopieren und einzufügen. Und das funktioniert unter Linux ein bisschen anders als unter Windows. Unter Windows muss man ja markieren, Steuerung C drücken, dann irgendwo reinklicken und dann Steuerung V. Und Linux funktioniert es einfach, indem man den Text nur markiert und dann mittlere Maustaste dahin klickt, wo man eingefügt haben möchte. Das heißt, kein Steuerung C, kein Steuerung V. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Befehl eingegeben habt und einen Teil davon wieder verwenden möchtet, einfach markieren, mittlere Maustaste drücken, fertig. Was mit der Maus allerdings im Terminal nicht geht, ist irgendwie an eine andere Stelle in der Befehlszeile zu kommen. Also wenn ich jetzt hier Echo Hallo stehen habe und ich gehe mit der Maus irgendwie woanders hin, so auf diesen Leerzeichen zum Beispiel und klicke dahin, dann passiert nichts. Ich muss da mit den Pfeiltasten hin navigieren. Das ist einfach eine Limitierung von dieser Architektur von Terminals und Shells. Das ist ein bisschen schade, aber weiß nicht, wenn ihr euch da ein bisschen mehr damit beschäftigt, es gibt einfach Shortcuts, um an bestimmte Stellen zu springen und das kriegt ihr auch hin, da braucht man nicht unbedingt die Maus dafür. So, wir haben gelernt, Tab, um Befehle vervollständigen zu lassen, Pfeiltasten oder Steuerung R, um die Geschichte der bisher eingegebenen Befehle zu nutzen und die zu verändern. Auch extrem wichtig, ja, wenn ihr wirklich zum Beispiel, ihr wollt viele Verzeichnisse hoch und gibt cd... ein. Wenn ich irgendwen sehe, der da nochmal cd... ein gibt und dann nochmal, ja, dann ärgere ich mich. Weil, gibt einfach cd... Enter, Pfeil nach oben, Enter, Pfeil nach oben, Enter ein. Jetzt kommen wir noch zu ein paar weiteren Befehlen, die euch eventuell nützlich werden können. Da gibt es als erstes dieses man. Man steht für Manual. Und zeigt eine Hilfeseite zu einem Befehl an. Es gibt für jeden Befehl in dem Linux-System so eine Hilfeseite. Wenn man main dann Name des Befehls, also zum Beispiel main echo, main ls, main cd eingibt, hier hat jemand main echo eingegeben, dann verschwindet der Text von eurem Terminal und es wird so eine Hilfe angezeigt. Ich kann das mal machen. Main echo. Das schaut dann halt so aus. Ja, also der ganze Rest ist weg, der bisher da war, und es wird diese Hilfe angezeigt. In dieser Hilfe kann ich jetzt mit den Pfeiltasten zum Beispiel scrollen. Kann ich hier so runterscrollen. Oder mit Bild auf, Bild ab kann ich seitenweise blättern. Und wenn ich nach einem bestimmten Begriff suchen will, kann ich einen Schrägstrich tippen und dann zum Beispiel Echo eingeben, Enter. Und dann springt er hier zum Echo. Und dann kann ich mit N, komme ich immer zum nächsten Treffer. So. Nächster, nächster, nächster. Ja? Und was in so einer Hilfeseite steht, also da steht halt zum Beispiel minus N, do not output the trailing new line. Also es sind alle Optionen beschrieben. Und es ist beschrieben, was der Befehl so macht. Wenn ihr also schon wisst, wie euer Befehl heißt und nur wissen wollt, was der so kann und was er macht, dann ist diese Hilfeseite genau das Richtige. Rauskommen aus dieser Hilfeseite tut man mit Q für Quit. Ja, Q. Und dann steht wieder das da, was ich vorher eingegeben hatte. Genau, das habe ich euch gerade gesagt. Eben suchen geht mit diesem Slash, ist vielleicht nicht ganz intuitiv, aber das kriegt man schon hin. Beenden mit Q. Dann, wenn ihr aber nicht wisst, wie der Befehl heißt, könnt ihr die Hilfeseite nicht aufrufen. Dafür gibt es das Apropos. Apropos, dem gibt man einen Begriff, von dem man denkt, dass er was mit dem Befehl zu tun haben könnte. Also da wollte zum Beispiel jemand vielleicht Dateien verschieben, Dateien umbenennen und hat sich überlegt, umbenennen bedeutet rename auf Englisch, geben wir mal apropos rename ein. Und dann bekommt er hier eine Liste von mv, prename, rename, ja, die alle irgendwie so eine kleine Beschreibung noch haben, was sie tun. In dem Fall mv oder rename zum Beispiel oder auch prename würde funktionieren, um eine Datei zu renamen. Da gibt es aber oft relativ lange Listen und es ist dann nicht ganz leicht herauszufinden, welcher Befehl der richtige ist. Man kann ja dann für jeden Befehl, den man hier sieht, nochmal man aufrufen, um genau nachzulesen, was er tut. Und wenn man einen zu unspezifischen Suchbegriff eingegeben hat und zu viel Ausgabe bekommt, dann kann man apropos Befehl, so ein sogenanntes Pipe-Symbol, also einfach so ein vertikaler Strich, less eingeben. Und dann kriegt man auch so eine Umgebung wie in der Hilfeseite, wo man mit Q wieder rauskommt und mit Pfeiltasten suchen kann. Zum Beispiel, das schaut dann so aus. Ja, in dem Fall war es nicht besonders nützlich, weil es eh nur 5 Treffer gab. Aber wenn es da mehr Treffer gibt, ist das vielleicht ganz nützlich. Und wie gesagt, mit Q kommt man wieder raus. So, elementare Befehle, weiter. MV steht für Move. Damit kann man Dateien verschieben oder umbenennen. Umbenennen deswegen, weil umbenennen, naja, theoretisch nichts anderes ist, als die Datei zu einem neuen Namen zu verschieben. Ja? Das ist ein bisschen seltsam, aber man kann eben beides damit machen. Zum Beispiel, es gibt im aktuellen Verzeichnis eine Datei namens alt und wir wollen sie aber neu nennen. Dann geben wir ein mv alt neu. Genauso verschieben. Es gibt im aktuellen Verzeichnis eine Datei namens foo. Es gibt im aktuellen Verzeichnis ein Verzeichnis namens Dinge. Dann kann ich eingeben mv foo Dinge und es benennt nicht foo in Dinge um, sondern es verschiebt foo in das Verzeichnis Dinge. Das hängt einfach davon ab, ob ein Verzeichnis namens Dinge existiert. Wenn es nicht existieren würde, dann würde es tatsächlich die Datei foo nach Dinge umbenennen. Wenn es existiert... Nee. Du kannst... Slash kann man nicht in Dateinamen verwenden. Also wenn du Dinge slash tippst, bist du auf der sicheren Seite. Wenn du nur Dinge tippst, dann würde das genau so sein, wie ich gerade gesagt habe. Also angenommen, der Slash ist nicht da und man tippt mv foo Dinge. Solange das Verzeichnis Dinge existiert, verschiebt er trotzdem die Datei foo nach Dinge. Wenn das Verzeichnis Dinge nicht existiert, benennt er foo nach Dinge um. Okay? Hier ganz wichtig, genauso wie bei den folgenden Befehlen, die tun einfach und fragen nicht nach. Es gibt schon eine Datei, die so heißt. Hier, es gibt eine Datei namens neu. Schade. Wurde jetzt überschrieben. Oder ähnliche Geschichten. Ja? Dieses Move fragt nicht nach. Ihr könnt dem und den weiteren Befehlen, die ich hier zeigen werde, oft ein -i-Flag übergeben. Da schaut ihr am besten die Main-Seite an, ob das funktioniert. -i steht für Interactive. Das fragt dann halt nochmal nach. Bist du sicher, dass du diese Datei überschreiben willst? Aber so in der Standardeinstellung macht es das einfach. Das heißt, wenn man die Kommandozeile benutzt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht einfach wild irgendwas tun und hoffen, dass es schon klappt. Sonst muss man zu den Zip-Admins laufen und um das Backup betteln. Also, dass man eine Datei überschreibt, die es schon gab, ist halt, kann sein. Schaut vorher mit ls nach, ob es die schon gibt. Hier da hinten war eine Frage, ja? Dann wird es einen Fehler ausgeben. Cannot move bla to foo bla slash not a directory. Existiert nicht. Ja? Also wenn ihr unbedingt verschieben wollt, dann ist es vielleicht ganz nützlich, diesen Slash zu schreiben, damit man nicht aus Versehen was falsch macht. Das nächste, CP, steht für Copy, kopiert Dateien. Nicht verschieben, sondern kopieren. Auch das wieder, es fragt nicht nach, es kopiert einfach über existierende Dateien drüber. Der einfachste Fall, wir kopieren eine Datei BSP nach BSP-Kopie. Name der Datei, die existiert, Name der neuen Datei. Danach existieren beide. Wir kopieren, auch hier geht es wieder mit Verzeichnissen, wir kopieren eine Datei namens BSP in das Verzeichnis Test. Und das ist danach auch in dem Verzeichnis Test vorhanden. Mit -v kann uns CP ausgeben, was es so macht, weil wenn man viel kopiert, also kann man auch Verzeichnisse kopieren und das dauert eventuell, weil da viele Daten drin sind, dann gibt dieses -v aus, was es gerade macht. Das ist ein bisschen gut zu wissen, wie weit man gerade ist in der Kopieroperation. Wenn man Verzeichnisse kopieren will, dann muss man -r angeben. Bei MV funktioniert das einfach, da kann man Verzeichnisname irgendwo anders hin kopieren. Bei CP muss man -r Verzeichnisname irgendwo anders hinschreiben, um das zu kopieren. Das liegt daran, weil zu der Zeit, wo CP geschrieben wurde, das war noch eine andere Zeit, da waren Verzeichnisse noch echt teuer zu kopieren, Plattenplatz noch echt klein. Und wenn man ein Verzeichnis kopieren wollte, dann war das wahrscheinlich nicht das Richtige, weil man kann doch nicht die Daten duplizieren, die dann wertvollen Plattenplatz verschwenden. Heutzutage ist das natürlich völlig egal, ein kleines Verzeichnis kopieren verbraucht wahrscheinlich nicht viel mehr Plattenplatz. Aber er wird euch sagen, wenn ihr hier ein Verzeichnis angibt als ersten Parameter und kein -r, dann wird er sagen, geht nicht, ist ein Verzeichnis. Und dann gibt er -r an und dann geht es einfach. Hier seht ihr zum Beispiel eine Verwendung von diesem Punkt für das aktuelle Verzeichnis. Wir wollen ein Verzeichnis namens /verz unter dem Wurzelverzeichnis ins aktuelle kopieren. Und geben dafür CP, weil es ein Verzeichnis ist, -r, /verz und dann Punkt an. Und das kopiert dieses /verz in unser aktuelles Verzeichnis.
Was macht jetzt nochmal dieses R da?
Dieses R kopiert Verzeichnisse. Das kopiert Verzeichnisse. Wenn du ein Verzeichnis kopieren willst und du vergisst das -r, dann wird er das nicht machen. Wenn du das R angibst, geht's, ja? Das Verzeichnis plus Inhalt. Also es gibt dann in Punkt, wenn du als zweiten Parameter ein Verzeichnis angibst, dann wird er eine Datei mit dem gleichen Namen wie das hier in diesem Verzeichnis erstellen. Ja, also nach dieser Operation wird es im aktuellen Verzeichnis auch ein Verzeichnis namens Verz heißen, geben, wo der gleiche Inhalt drin ist wie in diesem Verzeichnis. Okay? Dieses -r steht auch ursprünglich für Recursive. Das kopiert halt dieses Verzeichnis plus alle Dateien, die drin sind und Unterverzeichnisse und so weiter. Verzeichnisse anlegen und löschen. Verzeichnisse anlegen, also ein leeres Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis anlegen, geht mit mkdir. Mk steht für make directory, mache Verzeichnis. Foo ist dann der Name des Verzeichnisses, also mkdr-foo legt ein Verzeichnis namens foo im aktuellen Verzeichnis an. Rmdir löscht ein Verzeichnis. Allerdings muss es leer sein. Das ist so ein bisschen ein Sicherheitsfeature, weil, naja, wenn man weiß, dass es leer, dann kann man dieses rmdir verwenden und wenn doch noch was drin ist, dann funktioniert es nicht. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, einfach volle Verzeichnisse komplett zu löschen. Rmdir verschiebt nicht in den Papierkorb, das löscht. Danach ist es weg. Ja? Aber es war ja nur ein leeres Verzeichnis, vielleicht nicht so wichtig. Interessanter wird es hier. Rm, remove, löscht Dateien und Verzeichnisse. Einfachster Fall, rm foo.pdf. Danach ist die Datei foo.pdf im aktuellen Verzeichnis einfach weg. Und zwar weg. Ja? Die ist nicht im Papierkorb wie unter Windows. Das heißt, mit dem Befehl müsst ihr vorsichtig sein. Speziell, wir werden später noch sehen, wie man das für mehrere Dateien macht. Wenn man mal zu viele Dateien löscht, hat man Pech. Ja, dann sind die weg. Rm-r mails löscht das Verzeichnis mails und seinen kompletten Inhalt. Da braucht man auch wieder dieses r. Wenn man rm auf ein Verzeichnis aufruft, ohne das minus r geht es nicht. Bei Verzeichnissen minus r. Rm-rf wichtig löscht das Verzeichnis wichtig sogar, wenn man das gleich, wenn man das nur lesbar Flag gesetzt hat. Ja? Also es gibt unter Linux auch eine Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt alles nur lesbar und ich darf nicht schreiben. Mit minus f löscht das trotzdem. Force heißt es. Ja? Da gab es früher in Linux-Foren oft so einen Witz, wo Leute Einsteigern gesagt haben, hey, es gibt hier diesen tollen E-Mail-Client namens rm-rf, das steht für Read Mail Really Fast. Und wenn ihr das mal ausführt, dann könnt ihr eure Mails lesen. Und dann haben die das eingegeben und dann war halt das, was sie danach eingegeben haben, einfach weg und kein Mail-Programm da. Also seid vorsichtig mit diesen RM, ja, das, da kann man sich wehtun damit. Da war eine Frage, ja? Ja,
wenn die Datei dann auch aus dem Backup gelöscht ist?
Nee. Die Frage war, ob es auch aus dem Backup gelöscht wird, die Datei. Nein, also die existiert noch im Backup. Aber halt nur so lange, wie das Backup vorgehalten wird und nach 7 Tagen oder so ist es dann halt auch ganz weg. Ja, wenn du es aus Versehen getippt hast, wirst du die Datei von gestern vielleicht noch wieder kriegen. Ja? Aber angenommen, du erstellst eine total wichtige Datei, tippst 2 Stunden lang und tippst dann rm-Dateiname, dann ist es halt vielleicht nicht gebackupt, weil in der Zwischenzeit halt kein Backup gemacht wurde. Cut gibt eine Datei aus. Angenommen, es gibt eine Datei namens elementarebefehle.tech. Ja, cut steht nicht für Katze, sondern für concatenate, das steht für zusammenhängen im Englischen. Diese Folien hier sind in LaTeX geschrieben, das ist so ein bisschen programmiersprachenähnliches Tool, um Folien oder PDFs zu machen. Cut gibt einfach den Inhalt der Datei aus. Und das wird meistens dann relativ viel, je nachdem, wie groß die Datei ist, passt es nicht alles in euer Terminal. Dann könnt ihr auch denselben Trick wieder verwenden wie bei dem Apropos. Einfach so ein horizontaler Strich lässt dahinter hängen und es wird in so eine Umgebung wie bei den Main-Pages angezeigt, wo man mit Q wieder rauskommt und blättern kann und so. Oder man verwendet einfach less direkt. Less ist einfach nur Anzeige von irgendwelchen Dingen. Less Datei zeigt die Datei auch in so einem Main-ähnlichen Umgebung an. Mit Q kommt man raus, mit Pfeiltasten kann man scrollen. Ist ganz gut, wenn die Datei relativ lang ist. Aber die können nur Textdateien anzeigen, halt was man auf einer Konsole so ausgeben kann. Ja, das kann halt keine Bilder anzeigen oder keine Sounds abspielen. Und ist deswegen nur begrenzt nützlich. Und wenn man eine Textdatei auch dann bearbeiten möchte, damit kann man nur anzeigen, dann macht man am besten gleich einen Editor auf oder was ähnliches. Das heißt, so oft braucht man das nicht. Aber um schnell mal was anzuschauen, geht's vielleicht. Falls ihr doch mal Cut auf eine MP3-Datei oder sowas gemacht habt, dann passiert eventuell was Seltsames. Diese MP3-Datei hat irgendwelche Bytes. Ja? Das ist halt kein Text, das ist ein Soundfile. Ja? Cut versucht es aber als Text zu interpretieren, gibt es auf dem Terminal aus. Das Terminal versteht nicht, was Cut ihm da sagen will und wird schrecklich verwirrt und stellt sich auf Chinesisch oder sonst was um. Also eventuell kann es sein, dass ihr sowas macht und danach kein Zeichen auf dem Terminal mehr lesen könnt. Wenn er sowas macht, hilft es, den Befehl Reset zu tippen. Und dann Enter. Das resettet das Terminal, danach könnt ihr wieder alles lesen. Das Problem dabei ist, dass ihr, während ihr Reset tippt, wahrscheinlich nicht seht, dass ihr Reset tippt, weil ihr die Zeichen nicht versteht. Das heißt, einfach blind die Buchstaben Reset und Enter tippen, dann könnt ihr hoffentlich wieder lesen, was in eurem Terminal steht. So. Wir sind ein bisschen knapp dran, ich mache es schneller, oder? Ja. Das ist jetzt, also erstmal gibt es noch Fragen zu dem Teil bis jetzt. Ihr kriegt das dann wahrscheinlich jetzt alle hin und habt keine Fragen. Finde ich gut. Ja, also kein Stress, ja, wir helfen euch natürlich. Jetzt kommt es zum zweiten Teil von Fahrt aufnehmen. Ja? Ja, klar. Also es werden viele FSIler im ZIP-Pool sein, wir beantworten Fragen. Fahrt aufnehmen, zweiter Teil. Wir wollen schneller werden. Ja? Wir wollen nicht die ganze Zeit Dinge tippen und so wie bei TAP einfach Sachen für uns machen lassen. Da gibt es die Möglichkeit, Wildcards zu verwenden. Angenommen, wir haben folgende Situation. Wir sind in einem Verzeichnis, wo wir Vorkursdateien haben. Es gibt welche von 2014, es gibt welche von 2015 und die enden auf verschiedene Endungen. Also hier AUX, PDF, LOG, TECH, TOC, gibt es verschiedene. Wir wollen alle Dateien von letzten Jahr loswerden. Wir verwenden RM, weil wir wollen sie löschen. Und man kann RM auch mehrere Dateien übergeben. Machen wir so. RM, Vorkurs 2014.aux, Vorkurs 2014.log, Vorkurs 2014.nav, Vorkurs 2014.pdf. Saunervig. Niemand will das alles tippen. Ja? Und TAP würde euch da gar nicht so viel bringen, weil mit TAP kommt ihr bei jeder Datei erstmal nur Vorkurs 2000 irgendwas. Dann müsst ihr, ja, dann 201, genau, dann müsst ihr die 4 tippen, dann vervollständigt es noch den Punkt für euch und dann könnt ihr wieder den unterscheidenden Buchstaben tippen, der hier die Endung angibt. Und das müsst ihr dann für jede Datei machen. Und das ist langweilig. Die sind ja alle nach einem bestimmten Muster. Ja? Die fangen alle mit Vorkurs 2014 an. Und es gibt natürlich eine Möglichkeit zu sagen, lösche alle Dateien, die mit Vorkurs 2014 anfangen. Da verwenden wir dieses Sternchen. Es gibt so Platzhalterzeichen, die heißen auch eben Wildcards, Platzhalter. Die wichtigsten davon sind Sternchen und Fragezeichen. Wenn ihr ein Sternchen eingibt, dann steht das nicht für ein Sternchen. Also eine Datei namens Sternchen anlegen geht unter Linux, aber es ist eine dumme Idee, weil Sternchen halt eigentlich für beliebig viele Zeichen steht. Ein Fragezeichen steht für ein Zeichen. Das heißt, was ich hier gesagt habe, ist, lösche alle Dateien, die mit Vorkurs 2014 und dann beliebig viele andere Zeichen. Ich hätte das auch machen können. Also, angenommen, ich will zum Beispiel hier nur 2014.pdf und 2015.pdf löschen. Dann kann ich rm Vorkurs 201 Fragezeichen.pdf schreiben. Fragezeichen steht für genau ein Zeichen, nicht für beliebig viele. Das heißt, das wird dann ersetzt von der Shell automatisch, entweder durch die 4 oder durch die 5 von dem 2014-15. Gut. Es gibt noch ein paar andere Wildcards, die ihr da verwenden könnt. Zum Beispiel in eckigen Klammern Buchstaben. Das müssen nicht 1, 2, 3 sein, das können irgendwelche Buchstaben sein. Bedeutet einer von diesen Buchstaben. Also man kann zum Beispiel sagen, ich will eine Datei, die 2014 und, oder 2015 heißt, indem ich 201 eckige Klammer 45 eckige Klammer zu eingebe. Das heißt, da soll ein Zeichen hin, was entweder eine 4 oder eine 5 ist. Ich kann das negieren. Wenn ich hier ein Ausrufezeichen schreibe, bedeutet es nicht entweder ein Ausrufezeichen oder eine 1 oder eine 2 oder eine 3, sondern es bedeutet jedes Zeichen außer eine 1 oder eine 2 oder eine 3. Also wenn ich zum Beispiel ausschließen will, dass eine Datei namens 2013.pdf gelöscht wird, dann gebe ich eckige Klammern, Ausrufezeichen 3 ein, um zu sagen, ich will da irgendein Zeichen, aber keine 3. Ich kann Bereiche angeben, also A bis D steht dann für alle Zeichen zwischen A und D. Das geht auch für Zahlen, also ich kann 1 bis 10 hinschreiben zum Beispiel. In dem Fall würde zum Beispiel in dem 2014-Beispiel auch 201 4 bis 5 funktionieren. Obwohl es natürlich ein bisschen sinnlos ist, weil ich könnte auch einfach 4, 5 schreiben in der Schreibweise. Aber wenn ich mehrere Zahlen habe, dann ist diese Bis-Schreibweise auch ganz sinnvoll. Das ist natürlich alles ein bisschen viel und ihr werdet da irgendwie mit zurechtkommen müssen. Aber kriegt ihr schon hin. Und ja?
Bei dem letzten jetzt die 1 negiert zum
Beispiel. Ja? Nur die 1 negiert oder der ganze Ausdruck? Ist alles negiert. Also das heißt, jedes Zeichen außer 1, 2 oder 3. Ja? Bei dem da? Das gibt's nicht, das ist was anderes, das sind geschweifte Klammern. Sage ich jetzt. Geschweifte Klammern unterscheiden sich von dem, was wir gerade gesehen haben, von dem Sternchen, von dem Fragezeichen, von diesen eckigen Klammern dadurch, dass sie nicht Dateien meinen. Bei den anderen Wildcards geht immer nur um Dateien. Wenn ich zum Beispiel Kurs, Vorkurs. Ich mache zwei Dateien namens, 2014 und 2015. LS zeigt mir die beide an. LS Stern 4 zeigt mir nur 2014 an. Und mit Echo kann ich mir anschauen, was da eigentlich dem LS übergeben wird. Echo Stern 4, ja, 2014. Echo Stern 2014, 2015. Echo Stern 6 zeigt mir meine Shell, no matches found, gibt kein 6. Das funktioniert also immer nur für Dateien, die da sind. Ja? Es hat nicht alle möglichen Zeichenketten, die irgendwie auf einer 4 enden, sondern eben nur alle Dateien, die in dem Verzeichnis sind und auf eine 4 enden, übergeben. Mit den geschweiften Klammern ist es anders. Echo 4, 5, 6, das muss ich jetzt mit Kommas schreiben, was ich haben möchte. Enter. Gibt 4, 5, 6 aus. Obwohl es keine Datei namens 4, namens 5 oder 6 gibt. Ich kann auch hier vorne ein 201 schreiben. Dann gibt es mir 2014, 2015, 2016 aus, obwohl es die 2016er-Datei gar nicht gibt. Ja? Also diese geschweiften Klammern werden immer expandiert. Und der Befehl kriegt einfach als Parameter dann alles, was außerhalb der geschweiften Klammern steht. Und jedes Mal diesen Teil zwischen den Kommas ersetzt an der Stelle, ja? Ja? Touch ist zum Beispiel der Befehl, um eine leere Datei zu erstellen. Ich möchte jetzt 16, 17, 18 erstellen. Enter, ls, gibt 2016, 17, 18. Okay? Was auch ganz wichtig ist bei dem Teil, das könnt ihr zum Beispiel auch für URLs verwenden, weil es nicht irgendwie mit Dateien zusammenhängt, es muss keine Datei geben. Es würde ja im aktuellen Verzeichnis keine Datei namens http://irgendwas geben, aber mit den geschweiften Klammern funktioniert das. Könnt ihr zum Beispiel hier die Folien 0.pdf, Folien 1.pdf, Folien 2.pdf alles zusammen runterladen. Wget ist ein Befehl, der runterlädt. Ja. Ein Stern würde da nicht gehen, ne? Ein Stern expandiert nur Dateien, wie alle anderen Wildcards auch. Die Shell weiß nicht, die weiß, welche Dateien im aktuellen Verzeichnis sind, aber die weiß nicht, welche URLs alle gültig sind. Und deswegen kann es nicht wissen, dass es hier Folien 0, Folien 1, Folien 2.pdf gibt. Ja? Das muss es ja irgendwie wissen, um das expandieren zu können. Hier sagst du ihm das, 0, 1, 2. Und mit den geschweiften Klammern sagst du auch, ignoriere, ob es da Dateien gibt oder nicht, expandiere das einfach. Okay? Also auch mit eckigen Klammern, eckige Klammer auf, 0, 1, 2, 3, 4, eckige Klammer zu, würde nichts machen, weil es keine Datei namens HTTP irgendwas gibt. Gut? Ja? Ja, RM-Sternchen löscht alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. Entsprechend gefährlich ist es, sowas zu tippen. Was? Wget? Lädt runter. Es gibt, mit dem Befehl zum Beispiel könnt ihr alle Folien zusammenhängen. Das ist, wenn ihr irgendwie euren Foliensatz auf einen E-Book-Reader schieben wollt. Habe ich noch bis Viertel oder wir machen das? Okay. Wenn ihr alle Foliensätze, die ihr von eurem Prof bekommen habt oder so, auf euer Tablet oder euren E-Book-Reader schieben wollt, um die da zu lesen, dann ist das nervig, wenn der Prof nach jedem, allen zwei Folien einen neuen Satz angefangen hat. Ja? Aber es funktioniert, wenn ihr hier die zusammenhängt zu einer Datei, und das funktioniert zum Beispiel so, alle Folien irgendwas.pdf zusammenhängen zu einer Datei namens allefolien.pdf. Genau, Stern bezieht sich nicht auf versteckte Dateien, da müsst ihr explizit Punkt-Stern schreiben. Und damit rm.stern nicht auch noch Punkt und Punkt löscht, ist da halt in rm was eingebaut, was das verhindert. Aber grundsätzlich würde das auch Punkt und Punkt meinen. Also wenn ihr alle versteckten Dateien löschen wollt, rm.stern löscht dann zum Beispiel diese Bash History. Okay? Und rm-stern löscht sie nicht. Was? Das löscht dann nur die Versteckten, genau, ja, wenn man Punktstern eingibt. Richtig, weil es fängt ja mit einem Punkt an und dann irgendwas. Gut, dann noch ein ganz kurzer Abschnitt zu drucken. Ihr habt den Befehl LPR, der druckt ein PDF oder PS-Dokument, also LPR und dann das Dokument und dazwischen könnt ihr minus groß P und dann das Verwirrende hier ist der Name von dem Drucker hier im ZIP. Die stehen immer über dem Drucker drüber, also minus P und dann der Name, dann druckt es. Die setzen sich zusammen aus PS, dann Stockwerk, dann ein Buchstabe, ZIP, dann ob doppelseitig oder noch ein Suffix, ja, Stockwerk, in welch, also 2 oder 1 oder ähnliches, ja, Buchstabe A, B oder so, es gibt mehrere Drucker pro Stockwerk, dann doppelseitig könnt ihr D angeben für Duplex lange Seite oder T für die kurze Seite doppelseitig drucken oder weglassen, das hat kein Duplex, dann wird nur eine Seite bedruckt. Es steht immer der Name des Druckers am Gerät. Ja? Das Einzige, was ihr dann noch zusätzlich hinzufügen müsst zu dem Namen, ist vielleicht das D. Also zum Beispiel, wenn ihr schreibt PS1BZIPD, dann meint es irgendwie im ersten Stock den B-Drucker, ZIP und doppelseitig, wegen dem D. PS1BZIP wäre nur der Drucker ohne Doppelseitigkeit. Genau, der PS2CZIP, der kann farbig drucken, das ist ein bisschen teurer. Wenn ihr unbedingt schwarz-weiß drucken wollt auf diesen Drucker, also entweder geht ihr zum anderen Drucker oder ihr schreibt noch BW dahinter. Ja?
Wenn ich es farbig haben will, muss ich den Suffix ändern.
Nee, wenn du es farbig haben willst, einfach auf PS2CZIP drucken oder, und nicht BW angeben. Wenn ihr ganz normal auf PS2CZIP druckt, wird es farbig. Ja? Weil LPR früher das nicht akzeptiert hat, wenn man das da ein Leerzeichen geschrieben hat. Heutzutage geht es. Also kannst du auch ein Leerzeichen schreiben. Okay? Genau, Scannen steht in der Anleitung über dem Drucker, das erklären wir euch nicht. Da gibt es eine Anleitung mit Bildern. Das ist nicht ganz leicht, aber das kriegt ihr hin. LPQ zeigt euch die aktuellen Druckerwarteschlange ein. Also da sieht man, wer gerade druckt und ob es noch lange dauert, bis ihr drankommt. Hier zum Beispiel. Da steht so ein Done, ja, das heißt, der Druckauftrag ist abgeschlossen. Wenn da gerade jemand druckt, dann steht da Printing. Und da können auch mehrere aufgereiht sein. Dem LPR kann man auch hier mit minus P den Druckernamen übergeben, um halt die Warteschlange von diesem Drucker anzuschauen. Es gibt LPRM, das löscht den Druckauftrag. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, eure Kreditkarte ausgedruckt habt und merkt, dass das eine schlechte Idee war, dann tippt ihr LPRM. Ja genau, LPRM löscht den letzten Druckauftrag. LPRM-P und dann Druckername löscht alle Druckaufträge auf diesen Drucker. Die Druckaufträge, die an andere Drucker geschickt werden, bleiben davon unbehelligt. LPRM-A löscht einfach alle Druckaufträge. Ja, ihr habt auf irgendeinem Drucker irgendwo im Hochhaus eure Kreditkarte ausgedruckt, wollt ihr auf jeden Fall löschen. LPRM-A. Müsst ihr halt schnell genug sein, bevor es raus ist. Ja? Das funktioniert nicht. Stern gilt weiterhin nur für Dateien. Stern schaut sich an, welche Dateien gibt es, versucht da irgendwie die richtigen Namen zu expandieren, aber die Drucker sind keine Dateien. Deswegen geht P Stern nicht irgendwie für alle Drucker oder so. Was? Das wäre lustig und Tab Completion funktioniert vielleicht. Könnte man ausprobieren. Und dann gibt es noch ein paar Befehle. PR-ACK zeigt euch an, wie viel Guthaben ihr habt. Ihr wisst ja, ihr könnt hier Guthaben aufladen und drucken kostet Geld. Mit PDF-NUP, PDF-TK und PDF-to-PS, also vor allen Dingen mit den ersten beiden, könnt ihr PDFs irgendwie anders anordnen. Also wie ich gerade gezeigt habe, zum Beispiel mehrere PDFs zu einem zusammenhängen oder mit PDF-NUP DIN A4 PDFs zum Beispiel 4 auf eine Seite anzuordnen und solche Dinge. Wird für große Foliensätze ist es manchmal gut, wenn man irgendwie nicht gleich einen ganzen Wald ausdrucken möchte, sondern immer 4 Foliensätze auf eine Seite anordnen. Geht mit PDF-NUP. Wenn es mal nicht klappt, das Drucken, weil der Drucker spinnt, das passiert ab und zu und das ist gar nicht mal so selten im ZIP leider, kann man probieren, mit PDF-to-PS das PDF in eine PS-Datei umzuwandeln und dann zu drucken. Vielleicht geht es dann. Ja? Muss nicht sein, ist aber so ein Tipp, der eventuell funktionieren könnte. Ja? Ein anderer Tipp ist, macht den grafischen Acrobat-Reader auf und druckt daraus. Das wird wahrscheinlich auch besser gehen als von der Kommandozeile. Das ist leider so. Aber probiert es erstmal über die Kommandozeile. Wenn das nicht klappt, könnt ihr immer noch was anderes probieren. Ja? Was? Nee, wenn ihr als PDF drucken macht, dann wird es einfach nur gespeichert, kostet kein Geld. Nur drucken auf dem Drucker, was Papier verbraucht. Genau. Noch Fragen? Ja, die Antwort habe ich schon mal gegeben. Okay. Dann geht ihr jetzt alle rüber in den zweiten Stock vom blauen Hochhaus und da warten dann Helfer auf euch und teilen euch auf die ZIP-Bus ein und macht die Übungen.